Sommer, Sonne und jede Menge tolle Menschen. Wir blicken zurück auf den Dental Summer in Timmendorfer Strand. Warum fällt es vielen Praxen so schwer, kostenklar zu kommunizieren? Und welche Bedeutung haben Prozesse wie Pre-, On- und Offboarding für deine Arbeitgeberkultur? Das erfährst du jetzt. Moin und schön, dass du Tiefgang und Tacheles eingeschaltet hast. Diese Episode wurde am 29. Juni aufgezeichnet und live auf LinkedIn gestreamt. Viel Spaß beim Zuhören. Immer, jawohl, das war natürlich der beste und geeignetste Einstieg in die dritte Runde von Tiefgang und Tacheles. Und damit sage ich hallo, moin, diesmal wieder vom Deich. Letztes Mal war ich ja in Hannover, heute bin ich wieder an der Nordsee. Und ich freue mich, dass wir wieder in unserer kompletten Runde zusammen sind, dass auch unser lieber Alex von unserem Sponsor Deutscher Zahnarzt-Service Dream Team wieder dabei ist. Und deshalb sage ich auch, aber in einer anderen Reihenfolge. Hallo und guten Tag, liebe Moni.
Hallo an alle da draußen und an euch natürlich. Ich freue mich
Moin, auf Steffi. Den Austausch. Moin, hör mal, wir legen gleich los.
Hallo Jenny, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Hallo an alle.
Jenny ist die Einzige, die bei der Begrüßung sich nochmal begrüßt. Das ist cool. Alex, einen wunderschönen guten Tag nach Bielefeld.
Hallo, ich freue mich, euch zu sehen und zu hören.
Oh. Ja, wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben uns an einem Sonntag live hier zusammengefunden. Und oh Wunder, es geht auch heute um das Thema Personal in der Zahnarztpraxis. Aber nicht nur. Aber es wird ein sehr spannendes Thema, weil wir haben ja gerade, ich glaube, es ist eine relativ aktuelle Statistik der Bundesagentur für Arbeit gelesen. Und die veröffentlicht ja einmal im Jahr eine Liste mit den Berufen in Deutschland, wo es den größten Fachkräftemangel gibt. Also wo es heute die wenigsten verfügbaren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gibt. Und ich vermute mal, das wird dann auch die nächsten Jahre so sein. Also, die ZFA hat es geschafft. Die ZFA ist in diesem Jahr auf Platz 1. Nichts, worauf man stolz sein kann, aber darüber werden wir nachher reden. Und zwar in Verbindung vor allem mit einem Thema, was sich mehrere von euch für heute gewünscht haben. Wir reden nämlich über Prozesse im Personal, in der Praxis, über das Preboarding, das Onboarding und das Offboarding, da werde ich versuchen, mich zurückzuhalten, weil da kann ich ein paar schlaue oder dumme Fragen stellen, aber das ist genau euer Thema von allen, die da so sitzen. Ja? Wir werden auch über ein Thema reden, das die liebe Jenny sich gewünscht hat, nämlich wie kommunizieren wir Werte statt Kosten oder wie kommunizieren wir Kosten an die Patienten, ans Team, aber eher als Werte. Ja? Auch darüber reden wir. Aber wir starten natürlich mit etwas ganz Schönem, mit Sonne, mit Strand, mit Sand, mit Party, mit Liebe und mit ganz viel Netzwerken und Menschen aus unserer dentalen Welt. Denn wir alle waren, es ist gar nicht so lange her, auf dem Dental Summer in Timmendorfer Strand. Und damit gehen erstmal von uns allen nochmal ganz liebe Grüße raus an Wilhelm Hakim und sein Team für diese wunderbare Veranstaltung. So, jetzt mal die Frage. So, wir können Feuerwerk. Ihr könnt es im Podcast nicht hören, aber Alex und ich, wir können, indem wir einfach nur unsere beiden Daumen nach oben halten, Feuerwerk in unserem Hintergrund produzieren. Und ich nehme das mal zum Anlass, weil es ist doch richtig, für euch vier war es der erste Dental Summer. Ja. Korrekt, ja. Korrekt. Es war mein dritter. Ich bin ja da fast schon ein alter Hase. Lächerlich im Vergleich zu denen, die, glaube ich, das, keine Ahnung, 19. Mal da waren oder wie auch immer. Alex, da du Feuerwerk hast funkeln lassen, erzähl mal, wie war's?
Es war super. Wie du schon gesagt hast, es war zum ersten Mal für uns, dass wir beim Little Summer dabei waren. Wir waren direkt mit 4 Teammitgliedern dabei. Es hat richtig viel Spaß gemacht, weil es einfach so ein Zusammenkommen ist von der ganzen Branche. Es sind so viele Praxisinhaber da, so viele Mitarbeitende da, so viele Kooperationspartner da an einem Ort, bei bestem Wetter, einer tollen Atmosphäre, direkt am Strand. Und diese Mischung war einfach super zwischen Fortbildungsprogrammen, zwischen der Messe, zwischen den Pausen, wo man zwischendurch noch netzwerken konnte. Deswegen, wir waren Feuer und Flamme und sind nächstes Jahr auf jeden Fall auch
wieder. Ganz kurz, Alex. Die Jenny ist zwischendurch mal kurz ausgestiegen. Ausgestiegen. Ja, ich lasse sie jetzt mal wieder rein. So. Ich unterbreche den Alex natürlich nur ungern, aber wenn ich eine schöne Frau wieder zu uns in die Runde lassen darf, zu 2 anderen wunderschönen Frauen, einem unfassbar attraktiven Mann und mir, ja dann.
Ich bin wieder da.
Sorry, Alex. Jenny ist wieder da. Ja, ich habe nur hier die Meldung bekommen, Jenny hat die Aufnahme unterbrochen, hat keine Lust mehr mit euch 4 zu reden und fragt sich, ob sie wieder zurückkommen soll. Sie ist zurückgekommen. Alex, nochmal ganz kurz, für euch war es das erste Mal auf dem Dental Summer, also als deutscher Zahnarztservice.
Ja.
Was ist so denn für dich wirklich, wenn du sagst, okay, wenn ich eine Sache hervorheben darf, die ich nie wieder vergessen werde? Ich weiß, ich kenne dich. Du kannst eine Sache, die du nie wieder vergisst, auch in 5 Minuten erzählen. Das ist mir klar. Aber was ist das in ein paar Sätzen ausgedrückt, wo du sagst, ja, das ist so wirklich hängen geblieben. Da habe ich auf der Rückfahrt noch drüber nachgedacht. Da habe ich noch später drüber gesprochen.
Das sind einfach die persönlichen Beziehungen und da ganz totale Atmosphäre mit begeisterten Menschen. Wirklich dieses Zusammentreffen von allen möglichen Partnern, von allen möglichen Praxismitarbeitenden, Praxisinhabern auch. Das macht so besonders, in dieser Atmosphäre locker zu sprechen, aber trotzdem auch Tiefgang zu haben. Nicht nur wie bei uns hier im Podcast, sondern auch da, egal wo man gesprochen hat, wirklich über konkrete Sachen zu sprechen. Und dass man einfach sehr offen war, eine vertrauensvolle Beziehung da war und einfach sehr viel Spaß auch da war. Deswegen, das war ganz besonders für uns.
Gut, wir können jetzt davon ausgehen, dass die Menschen, die unseren 10-minütigen Vorlauf auf LinkedIn verfolgt haben, sich fragen werden, was redet der da von Tiefgang? Aber gut, das kommt ja dann jetzt im Laufe der Podcast-Aufzeichnung. Jenny, auch für dich Premiere in Timmendorfer Strand. Was ist hängen geblieben? Was hat dich geflasht?
Diese Kombination aus allem. Strand, Summer-Feeling, Party-Feeling. Ich glaube, jemand sagte auch so ein bisschen Festival-Feeling. Fand ich echt gut, fand ich treffend. Und einfach dieser Netzwerkgedanke, der Austausch, das Zusammenkommen mit wirklich der Kombi aus coolen Workshops, was ich halt so gehört habe. Ich meine, wir hatten ja natürlich jetzt nicht unbedingt die Workshops.
Die waren super.
Die waren super, ne? Denke ich auch. Und das ist einmalig. Ich finde, diese Kombination so gibt es nicht nochmal so für unsere dentale Bubble. Und das einfach über mehrere Tage hinweg war einfach großartig. Hat einfach unsagbar viel Spaß gemacht.
Ich glaube auch, wenn ich das richtig gelesen habe, die Vorschau auf 2026 nennt Wilhelm es auch das dentale Fortbildungsfestival. Ja, Steffi, du bist ja auch so ein kleines Firebeast, das weiß ich ja, so ein bisschen so ein bisschen Festival-Charakter für dich auch, ja, weil du hast jetzt auch noch Family dabei, ihr wart am Strand, also das hatte irgendwie wirklich so ein Happening-Charakter. Happening haben wir früher in den 70er Jahren gesagt, wir alten Menschen. So, für dich auch so ein Erlebnis, wo du sagst, ja, das ist nicht einfach nur ein Fortbildungsevent.
Ja, total. Also zum einen ein total besonderes Event. Ich habe sowas tatsächlich in der Form, natürlich in Form von Arbeit, Business noch nie gemacht. Dann hatte ich ja noch meine Familie dabei. Das heißt, ich habe Business und Family ja zusammengebracht. Und auch diese Erfahrung war für mich natürlich eine richtig krasse, coole Erfahrung, muss ich sagen. Und aber auch die Menschen, die man da getroffen hat, wie offen die sind, wie locker die sind, dass man auch mal Menschen getroffen hat, so hey, mein Quereinsteiger oder meine Quereinsteigerin hat schon mal ein Seminar bei dir besucht, ich bin XY. Ja, also auch das mal, die Zahnärzte dahinter kennenzulernen, das war einfach total toll. Und ja, dann noch die ganze Truppe, die ganzen anderen Netzwerkpartner kennenzulernen. Dann standen wir zufällig ja noch nebeneinander, außer du, Klaus, du standst auf der anderen
Seite. Naja, wir standen uns gegenüber. Wir haben uns jeden Tag vis-à-vis gehabt.
Genau,
ja?
Also es war einfach grandios und ich freue mich da definitiv schon aufs nächste Jahr.
Moni auch wieder dabei?
Auf jeden Fall.
Warum?
Klassentreffen. Das hat so ein, also wirklich ein Festival-Feeling. Tatsächlich diese Kombi aus Sommer, Sonne, Schein. Wir hatten natürlich auch brutal Glück mit dem Wetter. Das muss man ja auch sagen. Ne? Grandios. Naja, und so viele offene Menschen, die sich wirklich auch füreinander interessieren, hatte ich wirklich schon lange nicht mehr so auf einem geballten Ort, an einem geballten Ort. Ich fand es echt toll. Auf jeden Fall dabei nächstes Jahr, ja.
Ja, definitiv. Also gilt für mich auch. 2026 logischerweise steht im Kalender, 2027 übrigens auch. Und ich glaube, es gibt schon die Termine für 2028, ich weiß gar nicht. Also Wilhelm plant da ja immer, Gott sei Dank, sehr weit im Voraus, weil das ist ja auch eine Dimension, die ist ja auch unfassbar. Ja, also so auch immer wieder neue Menschen aus unserer Bubble, aus der Industrie. Was mir so aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt, ich finde, da treffen sich auch unglaublich viele junge Leute, also junge Zahnmedizinerinnen, Zahnmediziner, Studenten, nicht nur Mitarbeitende aus den Praxen, sondern auch die angehenden Zahnärzte, Zahnärztinnen. Aber ich habe mit Zahnärzten vor allem gesprochen, wo ich dann alles hatte, ach so, du bist Zahnarzt, ja, Doktor so und so, ah, cool, interessant. Ich dachte, du bist ja so alt wie mein Sohn. Und dann fällt mir aber so ein, ja gut, mein Ältester ist 30 und dann kommt der Nächste schon mit 24. Das ist eine ziemlich junge Bubble, finde ich. Habt ihr das auch so empfunden?
Definitiv. Auch viele, viele.
Ich glaube, es war so querbeet irgendwie alles dabei.
Wir hatten ja das Ergebnis im Nachgang bekommen. Habt ihr das auch gelesen? Das fand ich sehr cool, weil Will nimmt uns ja auch so ein bisschen mit und gibt uns nochmal so ein paar Updates. Wer war so da? Und das waren wirklich auch viele, viele Inhaber da. Wirklich Praxisinhaber hatte ich echt nicht gedacht, aber auch vor allen Dingen sehr junge, wie du es schon so sagst, Klausi. Und viele, die kurz nach dem Studium jetzt so in der Assi-Zeit sind und sich da immer wieder treffen. Das hatte ja, glaube ich, auch, als wir dieses Video hatten, gesagt, dass ich das so cool fand, dass sie da jetzt so ein bisschen auch immer wie so ein Studietreff machen. Also teilweise Studienkollegen, dann haben sie die Assi-Zeit durch, sind jetzt im ersten, zweiten Vorbereitungsassistentenjahr oder schon auch ein paar Jahre als angestellter Zahnarzt unterwegs und treffen sich einmal im Jahr hier und machen das schon mehrere Jahre. Das fand ich auch richtig cool.
Ja, du hast natürlich diese wunderbare Mischung aus diesen Workshops. Und da gibt's ja wirklich, ich habe mit ein paar gesprochen, die sagen, ja, hier, da kann ich bei der Crème de la Crème, ich nenne keine Namen, ja, weil ich ja keinen nicht nennen möchte, aber da kann ich bei Professor X irgendwie Endo machen, bei Dr. Y und Frau Professor Z kann ich dann hier Composite lernen oder ich erfinde jetzt irgendwas. Und das macht's ja für alle so interessant. Ja, man hat Themen, die man sich raussuchen kann. Man kann gezielt diese Workshops buchen, die ja sehr hands-on sind. Ich bin heute sehr gespannt, was wir im nächsten Jahr machen. Ich werde nämlich auf jeden Fall wieder mit Thilo und Alina, also Grüße gehen raus an die Teams von Dentalize und Idently mit den beiden. Wahrscheinlich wird der Steffen dann auch wieder da rumwuseln und ein paar schöne Videos drehen. Wir werden im nächsten Jahr wieder einen Ganztages-Workshop machen, aber mal mit neuen Themen, neuen Ansätzen. Und wir werden uns gar nicht großartig festlegen, weil gerade im Marketing ist im Moment die Geschwindigkeit der Veränderung so unfassbar groß, dass ich sehr wahrscheinlich, ich mache es jetzt gerade bei einem Workshop, ich habe nächste Woche einen Workshop zum Thema Praxispersonal, Personalmarketing etc. Ich werde mir sehr wahrscheinlich die Inhalte 2 Tage vorher überlegen, einfach um zu gucken, was ist bis dahin passiert. Ja, also es ist super schnelllebig auf jeden Fall und das macht es natürlich auch interessant. Und ich bleibe dann einfach mal wirklich dabei, auch wenn mir das im nächsten Jahr echt ein bisschen wehtut. Ihr wisst ja, eins meiner absoluten Lieblingsevents ist die Campix, eines der Top-Online-Marketing-Events bei uns in der Branche. Und es hat jetzt 3 Jahre am Stück geklappt. Erst Campix, dann Dental Summer. Auf der Campix habe ich auch moderiert. Im nächsten Jahr sind die beiden parallel und vielleicht haben beide Veranstalter gedacht, cool, dann nehmen wir nämlich in dieser Woche abends schön die Übertragung der Fußball-WM mit, weil da läuft die Vorrunde, wenn ich das richtig im
das
Kalender
kann sein,
ja. Ja. Und Alex, ich habe ja auch gehört, so ein bisschen Party und das ein oder andere Mal den Club in dem Maritimhotel zumachen, scheint irgendwie auch dazu zu gehören. Also ich bin nicht betroffen, aber hast du was davon mitbekommen?
Ich glaube, Alex ist von betroffen, ne?
Wir wollten ja alles ganz genau kennen.
Beim ersten Mal muss man sehen, worauf man sich einlässt, oder?
Wir wollten ja keine Begegnung auslassen, deswegen wollten wir einfach mit jedem ins Gespräch kommen und haben den Tag ab bestens genutzt.
Den Tag hast du bestens genutzt und den Abend und die Nacht.
Wir haben alles mitgenommen, alles gut genutzt und hatten eine coole Zeit.
Also feiern kann man da, glaube ich, auch gut, ne?
Ja, wir hatten Spaß, es war gut. Und das Tolle war ja auch, die ich morgens getroffen habe in der Messe, dass wir uns abends nochmal wieder getroffen haben und dann wieder ins Gespräch gekommen sind. Deswegen, es war richtig toll. Und was ihr vorhin schon gesagt habt, diese Mischung auch von verschiedenen Gruppen, von verschiedenen Altersstufen, das hat sich mir alles dann abends doch wieder zusammengetroffen. Und dann waren lustige Gespräche auf jeden Fall, auch kontroverse Meinungen, die diskutiert wurden. Deswegen, es war Party, aber auch guter Austausch. Und das hat richtig Spaß gemacht.
Guck mal, generationenübergreifend funktioniert. Ja, man muss nur wissen, wie.
Moni, generationenübergreifend funktioniert überall, wenn man will. Und wenn man weiß.
Wir sind ja gerade das Paradebeispiel hier.
Wie? Wir sind ja.
Wir sind gerade ein Paradebeispiel dafür.
Hallo?
Okay, ist alles gut, ist angekommen. Ja.
Klaus, lass uns das Thema wechseln jetzt.
Nee, noch nicht ganz. Ich wollte auch noch mal ein Satz loswerden, was ich halt auch so schön finde. Du hast da das Gefühl, die Menschen wollen da auch nicht weg. Also, na klar, wenn die Veranstaltung offiziell Samstag 15 Uhr zu Ende ist, die Industrie, die Aussteller, wir packen ein, gar keine Frage. Ich war dann noch, bevor wir uns am Strand getroffen haben, war ich noch unten am Strand. Da waren super viele Menschen, die sich dann nochmal wieder getroffen haben, haben Dinge Revue passieren lassen, haben natürlich auch auf diese wunderbare Verlosung gewartet, weil da kann man ja auch einiges gewinnen. Aber man hat so das Gefühl, Steffi, ich weiß nicht, wie war es so bei dir, das ist wie das Ende eines wunderschönen Urlaubs, wo man sagt, war toll, wir könnten noch einen Tag warten, so bis wir wieder fahren.
Ja, total. Also wie gesagt, es ist irgendwie Business, Urlaub, alles zusammen einfach. Ja, also es ist so, es hat sich gar nicht wie Arbeit angefühlt, wegen dieser Atmosphäre eben auch. Ja, und das ist ja das, was das so angenehm und so toll macht. Aber dann eben nochmal ja mit Menschen, die eben nicht nur zur Familie gehören. Was heißt nicht nur? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, aber ja, dieses Feeling einfach, ich glaube, das ist einzigartig.
Und damit lassen wir es stehen, weil ansonsten haben wir eine Podcast-Folge, 90 Minuten, nur über den Dental Summer. Und machen jetzt hier mal einen kleinen Break. Da habe ich eine Idee. Ein einfaches, schnelles Hör mal in die Runde. Hör mal, Jenny, kann das sein, dass viele Praxen sich nicht trauen, ihre Preise selbstbewusst zu vertreten? In welche Richtung auch immer. Warum ist das so? Du hast das Thema quasi mitgebracht und hast dir das gewünscht, dass wir da mal drüber sprechen. Was ist da gerade aus deiner Sicht so in den Praxen los? Was läuft da schief?
Schief würde ich es jetzt nicht betiteln, aber ich würde sagen, dass die Praxen aktuell oder zumindest die Mitarbeiter wie Inhaber gleichermaßen doch noch an ganz vielen kleinen Glaubenssätzen hängen. Und der absoluten Überzeugung sind, dass dieser Glaubenssatz der Wahrheit entspricht und sie dadurch nicht so wirklich für ihre Leistung einstehen oder ihren Wert erkennen. Und das ist gerade sehr intensiv ein Thema in meinen Workshops, in meinen Seminaren und auch in meinen Praxiscoachings, wenn es einfach in meinen betriebswirtschaftlichen Analysen darum geht, Mensch, wo stehst du, wo willst du hin preislich und wie wär's auch mal hier? Beispiel, ganz klassisch Prophylaxe, auch über eine Preisanpassung nachzudenken, weil das einfach von der Kalkulation gar nicht mehr so hinkommt. Und dann kommen halt so klassische Argumente und Glaubenssätze von wegen, naja, können wir doch nicht nehmen, der Kollege XY nimmt nur so und so viel oder das zahlt doch mein Patient nicht. Oder aktueller Klassiker, entweder, naja, wir sind hier in der Großstadt, Ellbogen nicht, oder Gegenteil, wir sind ja auf dem Land, können wir nicht machen. Und das ist super spannend, dass auch für viele das gar nicht als Glaubenssatz anerkannt wird, wo ich immer denke, Mensch, spannend, dass du das gar nicht so wahrnimmst, dass das aber dich gerade in deiner Entscheidung, in deiner Haltung hemmen könnte. Und das begegnet mir gerade aktuell in den letzten Wochen und Monaten wöchentlich. Und deswegen.
Okay, aber dann bleibe ich bei meiner Aussage. Dann läuft da einiges schief. Denn wenn ich nicht die Preise nehme, die ich vielleicht nehmen kann oder vielleicht sogar nehmen muss, um wirtschaftlich zu sein, dann habe ich doch langfristig ein Problem.
Absolut, das ist natürlich ein Problem, das ist dir aber gar nicht so bewusst. Und wie auch bei unserem nächsten Thema später, ist es meistens erst, wenn es richtig wehtut, das Bewusstsein in gewisser Weise da. Meistens, wenn die roten Zahlen auf der BWA sind, das Bewusstsein erst da. Und das will man eigentlich gar nicht. Wir wollen es doch viel früher erreichen. Und dann komme ich zu dem Thema, was auch, ich kurz nochmal, der Schwenk zum Dental Summer. Ja, keine Ahnung, wenn es um Preise geht, das mache ich nach Bauchgefühl, weil ich natürlich auch da in der Interaktion, in dem Austausch auch mal solche Themen anspreche, wenn es sich anbietet und man sich sagt, naja, wir machen das so, nach Bauchgefühl. Können wir ja nicht anders machen, können wir nicht anders gestalten. Ist er jetzt weg? Klaus ist weg. Habe ich jetzt bin ich dran, habe ich was gesagt und er geht. Der Spannungsbogen. Aber das ist ein krasses Thema. Und das ist so, was auch da mir immer wieder in dem Dentist Summer aufgefallen ist, dass auch die jungen Zahnärzte genau diese Glaubenssätze entweder von alten Kollegen aufgezwungen bekommen oder auch spannend, ein junger Kollege sagte zu mir, naja, dann sagen die Patienten, naja, da kauft sich sonst wieder den nächsten Porsche, wenn wir die Preise anpassen. Also auch so krass, dass sie Glaubenssätze von Patienten so aufnehmen. Und das ist so allgegenwärtig. Und klar, irgendwann hat Klaus auch recht. Irgendwas läuft da vielleicht auch schief. Aber ich würde halt behaupten, man kann ganz viel verändern und man kann sich da auch ganz klar anders positionieren, wenn man möchte. Aber man muss einfach mit dem Mindset anfangen. Oder wie seht ihr das?
Definitiv. Ich glaube, das hat tatsächlich was mit Wert, den eigenen Wert der Leistung erkennen, anerkennen. Und vor allem auch mit der Haltung dann, das zu transportieren ins Team, nämlich den Mitarbeitenden einmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, warum ist die Leistung so, wie sie ist? Also was ist die Qualität unserer Leistung? Und auch nochmal denen Argumente an die Hand zu geben, wenn es darum geht, den Preis zu halten, sozusagen, also den Raum zu halten für diesen Preis. Und ich glaube, das ist wirklich, das erlebe ich ja in meinen Coachings auch, das ist wirklich eine Herausforderung, ist aber tatsächlich eine Führungsaufgabe aus meiner Perspektive. Denn wenn ich als Zahnarzt, als Zahnärztin, als Praxisinhabende nicht hinter diesem Preis stehe, wieso sollen es dann meine Mitarbeitenden tun?
Genau. Und das ist immer wieder ein Thema. Bei den Mitarbeitenden bekomme ich das auch immer wieder mit. Das ist viel zu teuer. Sie stehen da nicht hinter. Und dann ist natürlich die Frage, kennen Sie den tatsächlichen Nutzen überhaupt davon? Warum haben wir da jetzt eine Preiserhöhung? Benutzen wir vielleicht ein hochwertigeres Material beispielsweise oder ähnliches? Ja, alles so offene Fragen für Mitarbeitende, die letztendlich nicht beantwortet werden. Und wie sollen sie es denn dann dem Patienten transportieren, wenn ich hinter etwas nicht stehe, ne, also nicht dafür einstehen kann, wäre ja das Letzte, was ich tue, das jemand anderem zu empfehlen.
Richtig. Das ist das Thema der Führungskraft. Und wie siehst du das, Alex?
Ich finde, du hast gerade einen guten Punkt genannt, das Thema Nutzen. Ich finde mal den Blick aus der Patientenperspektive wichtig. Wie nimmt er das wahr? Was habe ich davon? Und auch Sachen auszusprechen, die vielleicht so selbstverständlich sind, die man gar nicht mehr kommuniziert, die aber auch wichtig sind. So das Thema, wie gut ist die Praxis? Wie gut ist die Praxiseinrichtung? Wie sind die Fortbildungen? Wie ist die Qualifikation? Das sind alles so Themenpunkte, die vielleicht so selbstverständlich sind, aber gar nicht so besonders betont werden. Aber ich als Patient bin ja froh, wenn ich in eine Praxis reinkomme, wo alles gut organisiert ist, wo es gut aussieht, wo ich kaum Wartezeit habe. Und das ist ja nicht so was von Zauberhand passiert, sondern es beruht ja auf einem guten Management, einem guten Team, einem guten Unternehmen auch. Und das hat alles seinen Wert und dafür bin ich als Patient ja auch gerne bereit, dann auch Wert zu zahlen und gute Preise auch zu haben, wenn ich entsprechend auch Service habe. Und deswegen fand ich das so spannend, Steffi, was du sagtest, das Thema Nutzen-Argumentation und nochmal zu überlegen im gesamten Team. Und das fängt, wie ja schon gesagt wird, Jenny und Moni, bei der Führungskraft an. Welchen Wert habe ich eigentlich hier als Praxis? Welchen Wert biete ich meinem Patienten? Wie ist das drumherum auch? Und wie kann ich das auch verbalisieren und dann auch transportieren? Und dann steht der Preis ganz anders da, weil dann steht halt so der Nutzen gegenüber, was nehme ich dafür, was bin ich da bereit auch auszugeben? Und dann ist eine ganz andere Wahrnehmung
dahinter. Genau. Und das Spannende ist ja daran, dass das meistens ja dann nicht nur bei einem Produkt so ist in der Praxis, sondern bei ganz, ganz vielen Produkten, ja. Ne? Und wenn ich den Nutzen nicht verstehe als Mitarbeitende, kann ich das auch nicht dem Patienten transportieren. Wenn ich es verstehe, habe ich da eine ganz andere Klarheit und Haltung dem gegenüber und kann das auch gut transportieren. Ja, und sobald der Patient den Nutzen versteht, in der Regel, machen sie es dann auch.
Absolut. Weil das ist auch so wichtig. Nicht nur die Mitarbeiter dürfen den Nutzen verstehen, sondern sie müssen es auch ganz aktiv dann rausfinden, passt das, die Leistung oder das Produkt jetzt zum Patienten? Was hat er denn tatsächlich davon? Hier geht es nicht um das Thema, ich bin Verkäufer. sondern es geht darum, was ist jetzt hier im Entscheidungsprozess das Richtige, damit der Patient sich für den richtigen Weg und die richtige Leistung auch entscheidet. Und das dürfen wir lernen. Inhaber, Team, sowie auch, dass der Patient das auch versteht. Und das ist ein Prozess, den ich natürlich auch in meinen Coachings ganz gezielt immer anwende, dass ich erstmal das Bewusstsein schaffe für solche Preise, weil das ist bei Mitarbeitern natürlich nochmal ganz anders teilweise als bei den Inhabern, obwohl auch manchmal bei den Inhabern der Aha-Moment kommt. Wenn ich auch mal klassisches Beispiel Prophylaxe aufdrösel und mal sage, Mensch, was geht denn da eigentlich alles so ab in so einer Prophylaxestunde? Was haben wir da an Ausgaben? Und was meint ihr denn, was mir alle Mitarbeiter und auch manchmal Inhaber aufzählen? Was geht ab? Ihr sollt jetzt nicht ins Detail gehen, sondern was sind so die drei, die immer die mir nennen? Was meint ihr?
Materialien.
Ja.
Materialien.
Personal.
Und was noch?
Vielleicht noch Wasser und Strom. Keine Ahnung.
Alex?
Räumlichkeiten,
genau. Raumkosten, Umkosten. Ja. Das sind die drei Hauptfaktoren. Dass es aber auch um No-Shows geht, dass es um Urlaubs- und Krankheitsausfälle geht, das darf man auch mit reinberechnen. Also Risiko, Chancen, was haben wir auch einfach, wenn wir mal einen Ausfall haben, prozentual. Da kommt ja dann trotzdem nichts rein und du musst deine kompletten Fixkosten genauso weitertragen. Und dieses Bewusstsein da zu schaffen im Team und auch bei den Inhabern, das habe ich mir jetzt gerade aktiv nochmal intensiv zur Aufgabe gemacht und unterstütze da. Und dann kommt da manchmal sogar raus, dass wir haben wieder Thema Führung, die Inhaber da mittlerweile da sitzen und sich sagen, boah krass, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich selber stehe gerade für meinen Wert gar nicht ein. Und dann merkst du genau, ja, mit deiner Haltung steht und fällt das Ganze.
Ja.
Und wie soll denn das Team das tragen? Ne?
Ja. Und ein ganz spannendes Thema finde ich noch, das habe ich tatsächlich immer wieder in meinen Seminaren,
ja,
die Unterschiede zwischen gesetzlich versicherten Patienten und privat versicherten Patienten. Ja, also wir rechnen etwas anderes. Bei Privatpatienten geht das ja anders. Ja, da wird anders abgerechnet als bei einem Gesetz. Warum? Es ist doch die gleiche Leistung.
Und es ist ein Mensch.
Genau.
Was unterscheidet? Darf ich mal kurz was
mit
fragen?
Mit der gleichen Wertigkeit, ja.
Klausi. Klaus ist wieder da.
Darf ich mal kurz
schön,
was fragen?
Schön, dass du da bist.
Ja.
Ja, beziehungsweise nichts fragen. Ich hatte hier einen Totalausfall. Wobei mir wurde hier gesagt, der komplette Riverside-Server ist down. Ihr habt aber schön weitererzählt, es wurde weiter aufgenommen,
ja,
ihr habt euch gesehen, gehört, es ging weiter.
Wir waren live.
Ja. Wunderbar, dann werde ich am Ende einfach mal gucken, was da rauskommt.
Und
wenn ich dann im Video 2 Minuten nicht zu sehen bin, ist das ja nicht schlimm. Okay, habt ihr das Thema ausgiebig diskutiert? An welcher Stelle stehen wir? Ich habe die letzten 3 Minuten nicht gehört.
Wir haben gut intensiv uns darüber ausgetauscht, Erfahrungen geteilt, wie wir das alle aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen, welche Erfahrungen wir auch gegebenenfalls schon gemacht haben und was einfach auch hier so wichtig ist und oft unterschätzt wird. Also ich würde sagen, das haben wir gerade gut debattiert. Wie seht ihr das?
Ich glaube halt noch, dass es wichtig ist tatsächlich, dass sich die Praxen in der Zukunft wirklich mit solchen Dingen total auseinandersetzen und die Menschen, die in ihren Praxen arbeiten, da mitnehmen. Ja, also erstmal selber die Glaubenssätze, die Haltung, die eigene Haltung zu der Wertigkeit dessen, was ich an Arbeit mache, glaube ich, aufarbeiten sozusagen, die Glaubenssätze, die da herrschen, halt, wenn es geht, eliminieren. Und dann, glaube ich, als im zweiten Schritt halt das Team mitnehmen. Ne? Und ich empfehle immer, wenn ich so Pricing-Coachings mache, dann empfehle ich tatsächlich immer, auch vorm Patienten von einer Investition in ihre Zahngesundheit zu sprechen. Weil ich glaube halt, wenn wir dieser Markt, also es gibt ja da Studien, dass dieser Markt, was Menschen ausgeben außerhalb, ne, für Gesundheit, dass der riesengroß ist. Und wir es sind da minimalistisch unterwegs. Da gibt es so viele Menschen, die da wirklich, sage ich mal, ohne Zweifel mit dubiosen Geschichten sich Menschen an sich ziehen und verkaufen, Gesundheit verkaufen. Und ich glaube halt, wir sind ja wirklich Dienstleister, um die Zahngesundheit, um die komplette Gesundheit des Menschen halt aufrecht zu erhalten. Und ich glaube, da dürfen wir noch ein bisschen Forscher sein und noch mehr zu dem stehen, was wir tun, ne? Nämlich die Gesunderhaltung des Körpers sozusagen. Und ich glaube, das wäre was wir in Zukunft besser transportieren könnten noch. Da dürfen wir uns, glaube ich, noch mehr zutrauen. Also alle ihr da draußen.
Mit dem Thema Investition, Thema Wording, Thema natürlich auch Formulierung. Das heißt, erstmal Bewusstsein schaffen, um was geht's hier eigentlich, was ist das Bedürfnis des Patienten, was ist der Nutzen der Behandlung, was stehe ich ein, dann das richtige Pricing ansetzen, transparent das auch ins Team transportieren und alle mitnehmen, dass alle die gleiche Sprache sprechen und dann aber auch ganz klar, wenn wir die gleiche Sprache sprechen, darauf zu achten, wie formulieren wir das? Wie transportieren wir diese Informationen dem Patienten gegenüber? Nicht das kostet, der Preis ist, sondern es ist ein Investment in die Zahngesundheit. Und auch da ist es so wichtig, wie in unseren beiden Coachings dann natürlich oder auch viele andere, die das dann auch machen, hoffe ich, darauf zu achten, dass wir gewisse Müllwörter nicht mehr benutzen, sondern wirklich, ich nenne sie immer so gerne, können in die Tonne, ab in den Müll, wie Müll.
Keine Konjunktive, vielleicht leider. Könnte, hätte.
Genau, oder hätte, genau. Eventuell, unter gewissen Umständen, wäre das für Sie genau die richtige Behandlung, wenn Sie mögen, eventuell. Es ist beliebt bei Ihnen.
Nein.
Oder Sie müssen das jetzt machen. Ich muss gar nichts. Ne? Oder leider ist das jetzt hier so, dass der Zahn gezogen werden müsste und dann könnte man eventuell hier ein Implantat setzen. Selbstbewusstsein ist dann mal gerade ganz woanders. Ne? Genau das Thema. Und das ist das, worauf es auch wieder natürlich ankommt. Und um so diesen Kreis zu schließen, dass es halt viele kleine Faktoren sind, die da reinspielen und dass einfach jeder am Ende des Tages wirklich mal guckt, hey, wo stehen wir und bin ich wirklich mit der Leistung bewusst und habe ich mir jetzt auch schon mal selber als Inhaber die Gedanken gemacht, bin ich das mir gerade wert oder wo stehe ich gerade und welcher Glaubenssatz hält mich und auch mein Team davon ab? Genau.
Ich kann euch sagen, was mich davon abhält, euch zuzuhören, nämlich unser Internetanbieter. Schöne Grüße gehen in magentafarbenen Tönen raus. So, ich habe mich jetzt mal über mein Handy eingewählt. Ist aber auch Magenta, aber das scheint gerade zu funktionieren. Okay, ich habe ja eben schon gefragt, habt ihr das Thema ausgiebig diskutiert? Ich wollte eigentlich auch nur, wenn ihr darüber schon gesprochen habt, auch aus meiner Sicht, eigentlich auch nur ein, zwei Sätze loswerden. Denn letztendlich ist es ja auch ein ganz krasses Marketingthema. Ja, es ist ja eine klare Positionierung zu sagen, ich habe meine Werte, ich habe meinen Anspruch an zahnmedizinische Qualität, ich habe ein ganz klares Standing, was meine Preise angeht. Und da geht es nicht darum, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern bestmögliche medizinische Versorgung zu gewährleisten, dabei natürlich als Unternehmer auch zu verdienen. Und das muss ich positionieren. Und letztendlich ist es ja auch eine Positionierung zu sagen, ich diskutiere in bestimmten Bereichen nicht mehr, dann ist es auch ein Filter, dann werden solche Patienten, und das ist gar nicht böse gemeint, die finden eine Praxis woanders, selbstverständlich, dann gehen sie aber auch dahin, wo sie sagen, nee, das ist es mir nicht wert. Und ich glaube, dass nach wie vor viele Praxen einen Fehler machen, und wir sind ja beim Thema Prophylaxe, und da finde ich das auch am passendsten, da wird die Prophylaxe als professionelle Zahnreinigung verkauft. Ja, und wenn natürlich Patienten auf einer Website oder in Social Media nicht erfahren, dass eine Prophylaxe etwas mit Vorsorge, Beratung, Anamnese in der Tiefe, fundierte Befundung von Themen, nachschauen, ne, wo bist du gefährdet, hast du Entzündungen, Risiken, also mal so ein 90-Minuten-Prozess, ja, wenn man das versteht, dass das mehr ist als die PZR, die ja unfassbar wichtig ist. Aber natürlich kenne ich auch Meinungen von Menschen, die sagen, ich zahle doch nicht 150 Euro, damit ihr mir beim Zahnarzt einer die Zähne putzt. Ja, aber den Menschen klarzumachen, hier ist eine zahnmedizinische Prophylaxeassistentin, eine DH, die ist top ausgebildet. Wir haben für dich nur die Besten am Start. Also muss man sich auch da einfach vernünftig profilieren. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon gesprochen habt. Das war jetzt auch mein letzter Satz dazu.
Du hast es gut zusammengefasst.
Super.
Eine Sache würde ich ganz noch kurz darauf aufmerksam machen, dass was du gerade gesagt hast, dass es den Zahnärzten nicht bewusst ist, dass sie Unternehmer sind. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der da nochmal mit reinfällt, dass wir auch da lernen dürfen, wir haben ein Unternehmen Zahnarztpraxis und dass da wirtschaftlich richtig gut aufgestellt werden. Denn sonst wirst du langfristig die Praxis nicht so halten können, wie du dir das vorstellst und du wirst auch deine tollen Patienten, die du gerne auch bei dir haben willst, nicht mehr behandeln können und dein tolles Team halten können. Also dieses Bewusstsein auch mal da zu haben, dass es hier nicht nur um den zahnmedizinischen Aspekt geht, der dich ehrt, der wichtig ist, aber werde dir bewusst als Inhaber, dass du Unternehmer sein darfst und Unternehmerin.
Definitiv.
So. Und sein musst.
Ja.
Nicht nur darfst, du musst, in dem Müll musst du es.
Absolut, danke dir.
Übrigens, solltet ihr auf unserem LinkedIn-Video mich zweimal sehen, einmal in einem schwarzen Fenster und einmal so, wie ich jetzt hier bin. Ja, es hat einfach damit zu tun, dass mein Internet mich mehrfach rausgekegelt hat, ich mehrere Versuche unternommen habe, da wieder reinzukommen. Das können wir im Podcast einfach drin lassen, dann wisst ihr auch alle, was hier los ist, wenn wir live produzieren. Das gehört dazu, Unternehmer zu sein. Was für ein wunderbarer Übergang zu unserem nächsten Thema, zu unserem Hauptthema. Da können wir jetzt noch entspannte 45 Minuten plus gerne drüber sprechen. Wir haben ja bei unserer letzten Aufzeichnung und auch als wir uns in Timmendorfer Strand getroffen haben, haben wir überlegt, was ist denn so unser Thema heute und worüber reden wir denn? Da sind wir sehr schnell auf das Thema gekommen. Es kam hauptsächlich von Alex und von Moni. Ja, die Prozesse in der Praxis, ja, die sind nach wie vor immer noch so, wenn man sich die Frage stellen muss, wisst ihr überhaupt, was das ist? Also Onboarding, wenn man da Praxen fragt, da werden viele noch sagen, na ja, wenn da einer kommt, dann haben wir einen Zettel und drei Mitarbeiter kümmern sich um den so lange, wie es geht oder was weiß ich. Da bin ich auch gar nicht so tief drin wie ihr. Aber solche Sachen wie Pre-Boarding, was mache ich denn mit Menschen, bis die bei mir anfangen? Oder was Moni sagte, das Offboarding, wie geht man denn vernünftig auseinander mit einem guten Gefühl? Und ich glaube, darum muss es ja beim Offboarding gehen. Da reden wir gleich drüber, Moni, wir gehen die drei Phasen gerne mal durch. Aber das finde ich immer so wichtig, dass man es auch einfach schafft. Denn wenn ich einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin mit einem guten Gefühl gehen lasse, dann reden auch alle gut übereinander, auch wenn man nicht mehr miteinander arbeitet. Ich habe ja auch immer so einen kleinen Spruch, Alex kennt das, ich habe auch lieber einen zufriedenen Ex-Kunden als einen unzufriedenen Kunden. Ja, weil das bringt alles nichts. So, aber jetzt mal die Frage an euch. Ich fange mal bei dir an, Steffi. Also hör mal, du bist ja selber auch noch in der Praxis aktiv, du kennst das Praxisleben. Wie ist es bestellt um klare Prozesse, wenn es darum geht, Menschen zur Praxis zu bringen, in der Praxis zu halten und auch vernünftig, ich könnte jetzt sagen, wertschätzend zu verabschieden?
Zu verabschieden?
Nein, muss jetzt nicht mit dem letzten aufhören. Es geht generell um alle drei Prozesse.
Ja, also Es fängt ja schon weit vorher an. Wir sprechen hier von drei Punkten. Ich spreche immer von vier Punkten, nämlich vom Pre-Preboarding, also die Vorbereitung auf das Preboarding, wenn der neue Mitarbeitende kommt. Was sollte denn alles schon da sein? Oder ich stelle jemanden in der Praxis ein und der Stress beginnt bei mir. Ich suche Arbeitsverträge. Ich suche vielleicht eine Liste, die ich dem neuen Mitarbeitenden vorlege mit Dingen, die ich eben auch in der Praxis brauche, je nachdem, welche Funktion der neue Mitarbeitende dann auch hat. Ja, das löst in ganz, ganz vielen Praxen schon maximalen Stress aus. Und da sag ich, seid vorbereitet in eurem Prozess, habt für jede Stelle, die es in der Praxis gibt, einen Arbeitsvertrag als Vorlage. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Jedes Mal werden Steuerbüros kontaktiert für den Personalfragebogen. Warum ist das nicht geordnet? Schon in der Praxis, dass ich es gleich zur Hand habe. Wer ist der Arbeitsmediziner? Ja, wenn ich zur arbeitsmedizinischen Untersuchung muss, hier bitteschön, Arbeitsmediziner XY, bitte vereinbare einen Termin und so weiter und so fort. Es sind so viele Dinge, die in der Vorbereitung schon fehlschlagen, bei den Kräften dann den Stress auslösen. Und wenn ich jetzt als neue Mitarbeitende irgendwo anfange und bekomme das so schön geordnet, in der Mappe, per E-Mail, egal auf welchem Weg, wie man es jetzt letztendlich macht. Aber dann denke ich so, boah, cool, ne, die haben ja hier alles schon richtig schön vorgelegt. Das ging ja schnell im Prozess, muss nicht ewig drauf warten und hinterherrennen. Bekomme vielleicht schon irgendwo mein Namensschild mit dran, ne, oder eine Information mit, bitte hier füll aus für dein Namensschild, damit es am ersten, das ist doch einfach nur wertschätzend. Ich freue mich mich darüber, wenn ich irgendwo anfange, alles so schön geordnet ist und ich weiß, boah, die Menschen sind vorbereitet darauf, dass ich komme. Und dann sind wir ja noch nicht bei der Einarbeitung in der Praxis. Ja, wir sind ja erstmal nur weit, weit vorher. Und das finde ich schon wirklich enorm wichtig. Zusätzlich natürlich das Team zu briefen. Wer hat welche Rolle dann nachher im Preboarding und so weiter, ja, im Onboarding, in der Praxis. Also es ist ja so ein vielfältiges Spektrum einfach, auf sich da strategisch aufzustellen. Ich sage immer, die Verantwortung im Onboarding, im ganzen Onboarding-Prozess, die muss gegeben sein.
Jenny, was glaubst
du? Das ist einfach Fakt.
Ja, was glaubst du, Jenny, wenn jetzt unseren Podcast 100 Zahnärztinnen und Zahnärzte hören, 99% fragen sich, wie macht man das? Habe ich noch nie was von gehört?
Ja. Allein können wir ja kurz erwähnen, wir waren ja jetzt gestern und vorgestern hatte ich ja das Vergnügen, auch in einem Lehrgang für Arztpraxen wieder zu sprechen. Und da haben mich, und auch davor die Woche ging es um Thema Ausbildungsbeauftragte, mich 49 Praxen angeguckt und so, wie, du hast eine Willkommensmappe für das Preboarding? Wie soll ich denn das machen? Und die haben alle fleißig mitgeschrieben. Das ist für mich übrigens meine Definition, wenn ich das kurz mal sagen kann. Für mich ist Preboarding, für mich beginnt das Onboarding mit Vertragsunterzeichnung und das Preboarding ist für mich die Zeit, bevor der Mitarbeiter den ersten Arbeitstag hat. Kommt der Mitarbeiter dann in die Praxis, beginnt für mich die Onboarding-Phase.
Ja, so würde ich auch sehen, ja. Gerne.
Du kennst es ja schon, Klaus, sie hatten wir ja letztes Jahr auch mal im Podcast drüber gesprochen. Ich nenne es dann so gerne bis Ende der Probezeit Postboarding-Phase.
Unfassbar. Also alle HRler, hört hier gerne mal zu. Wir erfinden hier komplett neue Prozesse und Begriffe und Phasen. Die könnt ihr euch alle jetzt mal merken, weil die werden natürlich über unseren Podcast in die HR-Welt getragen und zu einer absoluten Größe. Alex. Also, Entschuldigung, wenn du noch was zu sagen hast, Jenny, darfst du.
Ich glaube, Jenny wollte noch was sagen.
Was ich dazu sagen will, ist nochmal dieses, ich muss mich damit beschäftigen, vorbereiten. Und das Argument der Zahnärzte wird jetzt sein, die das alle hier hören, um da nochmal kurz den Schwenk hinzubekommen, weil das auch mir diese Praxen zurückgemeldet haben, zum Teil, boah, das kostet ja Zeit. Dass ich mich damit hinsetzen muss und das vorbereiten muss. Ja, diese Zeit darfst du investieren. Wenn du Menschen in deine Welt, in deine Praxis einarbeiten möchtest und du möchtest, dass sie dich unterstützen, dann ist es verdammt nochmal deine Pflicht und deine Verantwortung als Praxisinhaber, dich auch gerne mit anderen Kollegen, Teammitglieder, Teamleader, PM oder dergleichen hinzusetzen und das auszuarbeiten. Denn sonst wirst du recht schnell merken und dich dann vielleicht auch wundern, boah, krass, nach 3-4 Wochen gehen die ja wieder, weil die chaotische Zustände erwarten. Und das ist der Unterschied zwischen erfolgreichen Praxen und nicht erfolgreichen Praxen, dass sie die Zeit investieren, sich gut strukturieren und vorbereiten. Das ist einmal richtig gemacht. Und hat eine riesen Bewirkung für die Mitarbeiter, weil das ist das, was Steffi eben sagte, boah krass, da hat sich jemand Zeit genommen und ich werde hier direkt schon richtig gut empfangen. Denn was gibt uns Struktur am Ende des Tages? Sicherheit. Und das dürfen die Inhaber hier, die das alle noch nicht wirklich verstanden haben, sich nochmal hinter die Ohren schreiben. Du willst jemanden, der in deinem Unternehmen ist, der dir verbunden und loyal entgegensteht, ja, dann gib eben auch ein bisschen was rein, damit sich diese Menschen auf dieses Unternehmen einlassen können und sich von Anfang an sicher und wohlfühlen.
Alex, wie wirken solche Worte auf dich als Unternehmer, wenn du hörst, ich habe zwar kein Personal und ich suche händeringend Menschen, die in meine Praxis kommen, ich habe aber keine Zeit für die passenden und die richtigen und funktionierenden Prozesse?
Da sind wir beim Thema Unternehmertum, was wir vorhin besprochen haben. Da denke ich einfach, das Preboarding, Onboarding und Offboarding, das zu haben, ist einfach nicht nur wertschätzend, sondern vor allem auch unternehmerisch sehr smart und sehr schlau. Weil es erhöht die Schnelligkeit, wie produktiv ich auch im Unternehmen bin, es erhöht die Bindung, es verringert die Absprungrate vor dem ersten Arbeitstag, aber auch in der Probezeit. Und das schweißt einfach zusammen, es transportiert nochmal die Unternehmenswerte, die ich habe. Es sind einfach so viele Faktoren, die da sind. Und das Thema Zeit haben ist auf jeden Fall ein Argument. Aber das, was ich an Zeit bekomme, die ich mir spare, weil ich nicht wieder neu suchen muss, weil ich nicht wieder Themen habe, weil was nicht vorbereitet ist, die ist natürlich viel, viel größer. Und das ist ja dieses Thema Unternehmertum. Ich investiere bewusst Zeit in in einen Prozess, in ein System, in eine Struktur, um mir nachher Zeit zu sparen, um mehr Zeit zu bekommen. Und das Thema Preboarding, Onboarding und Offboarding kann ich auch sehr gut vorbereiten, indem ich mir wirklich Prozesse überlege, Checklisten überlege, Verantwortlichkeiten überlege, was ihr vorhin auch genannt habt, dass man einfach eine Klarheit hat, wer ist in meiner Praxis dafür zuständig, wie läuft das ab? Und da kann ja auch viel wiederholt werden. Es muss ja nicht wieder neu erfunden werden, und ich kann meine Prozesse definieren, sie anlegen, durchführen, und das erzeugt natürlich eine tolle Produktivität, eine tolle Bindung, auch eine tolle Sicherheit, Vertrauen. Auch jetzt beim Dental Summer habe ich mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ich habe irgendeine Stelle nicht angetreten, weil ich einfach nichts mehr gehört habe, seitdem ich den Fall unterschrieben habe. Und ich war mir unsicher, und das war eine längere Zeit, 6 Monate, bis der Wechsel stattgefunden hat. Und das ist natürlich das, was für alle Seiten schlecht ist und nicht wünschenswert ist. Und umgekehrt auch das Thema in der Probezeit. Wie komme ich eigentlich in die Praxis an? Wer ist dafür zuständig? Habe ich denn im Vorfeld schon alles definiert, was die Person auch braucht, die bei mir anfängt? Gibt es One-on-One-Gespräche? Das haben wir beim letzten Mal, das Thema Feedback-Gespräche. Auch die gehören natürlich beim Onboarding hinzu. Klarheit zu haben, wer ist mein Ansprechpartner? Wie läuft sowas ab? Welche Fragen darf ich stellen? Dass man viele Punkte dann vorher definiert, durchführt. Und das, denke ich einfach, ist unternehmerisch sehr, sehr schlau und menschlich sehr gut.
Ja,
bin ich großer Freund davon.
Komplett bei dir. Hast wunderbar eigentlich unsere ganze Folge, habt ihr zwar jetzt komplett zusammengefasst. Wir könnten jetzt Tschüss sagen. Ich kann, jeder Netzausfall wäre jetzt eigentlich egal. Aber lass uns doch mal durchaus auch mal vorne bleiben. Lass uns mal die 3 Phasen mal so durchgehen. Weil gerade dieses Preboarding finde ich mega spannend, weil ganz viele machen sich da überhaupt keine Gedanken. Moni, wir haben ja auch mal drüber gesprochen, und wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, das habe ich jetzt nicht hier vorbereitet, aber wir haben ja beim letzten Mal auch über die aktuelle Azubi-Recruiting-Studie gesprochen, und da war ja ein riesengroßes Thema bei den jungen Menschen Ghosting. Ich bewerbe mich irgendwo, ich rede mit Menschen, die schicken mir was zurück und ich höre von denen nichts mehr. Gibt es da konkrete Gründe für, Monika? Also generell aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, sich dann nicht mehr zu melden. Ja. Und wenn es nur eine vernünftige, ordentliche Absage ist, ist es einfach immer noch so ein Mindset, so, naja, gut, habe ich jetzt nicht mitbekommen, die Bewerbung. Nee, ich glaube nicht, dass die zu uns passt. Dann lasse ich die einfach links liegen. Woher kommt es, dass man sich nicht die Mühe macht, mit Menschen im Dialog zu bleiben, selbst wenn man später vielleicht nicht miteinander arbeitet?
Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil jedes Mal, wenn ich das höre, kriege ich Puls. Weil, echt mal Tacheles, das ist ein absolutes No-Go. Ich kann nicht auf der einen Seite mir Mitarbeitende wünschen, dann sind wir praktisch auf Platz 1 des größten Personalmangels ever. Ja, und dann aber, wenn Mitarbeitende sich für mein Unternehmen interessieren, nicht mich melden. Was soll das, Leute? Leute, was soll das? Also da kriege ich echt Puls. Weil ich glaube, das ist einfach, also da kann mir auch keiner kommen mit, ich habe keine Zeit dafür oder so. Ich finde halt, wenn ich mich aktiv um Menschen bewerbe, dann muss ich auch diese Aktivität aufrechterhalten. Und ich muss mir die Zeit, und ich sage jetzt ganz bewusst ich muss mir die Zeit auch nehmen, oder ich muss Mitarbeitende in meinem Unternehmen dazu auffordern und anleiten und begleiten, wie sie das tun. Punkt. Ich glaube tatsächlich, die erste Phase, ich nenne es auch immer gern Mitarbeiterreise sozusagen, ne, weil das ist ja eine Reise, ne, Mitarbeitende, also wenn ich das in meinen Coachings mache, dann sage ich immer, stell dir vor, du hast ein Flugzeug, hast einen Bus, hast ein Schiff, keine Ahnung, Mannschaft, ne, Mentoring auf Kurs, und es steigen immer Mitarbeitende ein sozusagen, ne, also du suchst jemanden, es steigen Mitarbeitende ein, und die Reise beginnt ja eigentlich schon vorher, nämlich schon beim Recruiting, das ist ja eher so dein Thema, Klaus, mir dazu überlegen, was will ich überhaupt, wie soll der Mensch sein, was für Werte soll der mitbringen, damit er zu uns passt sozusagen, zu uns als Team. Aber diese Phase von Preboarding, wenn ich in Unternehmen komme und ich frage nach, habt ihr einen Onboarding-Prozess oder habt ihr einen Mitarbeiterreiseprozess, dann sagen die meisten, ja, Onboarding haben sie schon mal gehört. Ne? Aber wenn ich sage, ja, aber was ist denn das Preboarding? Meistens wissen die das nicht, was damit gemeint ist. Ne? Und ich habe mal einen Artikel gelesen, da haben die das als schwarzes Loch bezeichnet. Das fand ich das ganz spannend. Gut, ja. Weil das häufig so ist. Ne? Also du hast die Vertragsunterzeichnung, und das ist heute kein Garant mehr, wenn ein Mitarbeitender die ja den Vertrag unterzeichnet haben, dass die dann vielleicht zum Beispiel 4, 5, 6 Monate später auch tatsächlich in deinem Unternehmen, in deiner Praxis anfangen. Und da beginnt die Wichtigkeit. Ich glaube, dass der Beziehungsaspekt ist hier, ne? Also die Sicherheit ist der Prozess, klar zu sein, ich brauche einen Vertrag und so. Aber da beginnt die Beziehungsarbeit. Nämlich, ich muss mit den Menschen in Kontakt bleiben. Und das ist so, so wichtig. Sonst sind die wieder weg. Weil die haben sich vielleicht nicht nur bei dir beworben in deiner Praxis, sondern vielleicht noch in 3 anderen heute oder in 5 anderen. Heute haben sie einfach die Möglichkeit. Ja, und das bedeutet, ich muss doch gucken, wie kriege ich den connected? Wie ziehe ich den so in meinen Bann sozusagen, dass ich den in dieser Beziehung halte?
Naja, und selbst, Moni, das ist die größte Aufgabe. Wenn ich ihn nicht in der Beziehung haben möchte, ist es trotzdem normales gesellschaftliches Miteinander, dass man eine vernünftige, wertschätzende und am besten sogar begründete Absage schickt. Weil ich glaube, was viele auch immer noch so ein bisschen unterschätzen, das sind ja nicht nur Menschen, die sich bei dir beworben haben. Das sind Menschen, die dann in der Praxis nebenan anfangen. Die dann natürlich ihre Erfahrung vom Umgang mit den anderen Praxen selbstverständlich berichten. Und das logischerweise nicht nur in ihrer neuen Praxis, sondern Azubis in der Berufsschule und alle Menschen in den sozialen Netzwerken oder wo man sich auch trifft. Vielleicht auch auf dem Dental Summer. Ja, also wir haben da sehr wahrscheinlich viele Aspekte. Lass mich mal kurz einen Gedanken reinwerfen, was ich auch glaube, woran es teilweise wirklich liegt, das Ghosting. Da kann Steffi ja auch als erfahrene Praxismanagerin mal was zu sagen. Es gibt keine strukturierten Bewerbungsprozesse. Ja, dann hast du eine Praxis, ja, da können die Menschen sich per E-Mail bewerben, andere schreiben Briefe, dann haben sie irgendwo so einen Recruiting-Funnel mit irgendwelchen E-Mails, die aber, was weiß ich, vielleicht sogar in einem Tool der Agentur landen. Und es gibt keinen strukturierten Prozess. Ich glaube, das war das auch, was ja Jenny und Moni eben meinten. Du musst Menschen in deiner Praxis bestimmen, die dafür zuständig sind. Also ich habe ja mal vor ewigen, keine Ahnung, Jahrzehnten, ja, so lange ist nicht her, den internen Auditor gemacht bei der Deutschen Gesellschaft für Qualität. Und meines Wissens, da wurden wir ja so geprüft über ISO 19, hau mich schlapp, keine Ahnung, da gehört es dazu, dass man im Qualitätsmanagement auch Personalprozesse hinterlegt. Ist das so, Steffi, oder wird das einfach ignoriert? Ich dachte so, das wäre automatisch so, wenn du ein QM hast, dann steht da auch genau drin, okay, Bewerbung kommt rein, das passiert, der ist zuständig, oder ist das eher so ein nice to have, kann man tun, muss man aber nicht?
Also im allerbesten Fall haben wir das natürlich in der Praxis, dass das da auch schon genau beschrieben ist.
Aber ich glaube, wir reden ja nicht über den allerbesten Fall.
Wer ist dafür zuständig? Leider nein. Also ja, leider nein. Wir reden nicht über den allerbesten Fall, weil in der Regel haben die Praxen es tatsächlich nicht. Nein. So, und das ist eben auch das große Problem. Ja, dann fängt der Bewerbungsprozess an. Wer ist zuständig? Macht das jetzt der Praxisinhaber oder die Inhaberin? Ist das eine Mitarbeiterin, die das macht? Habe ich überhaupt eine Mitarbeiterin in der Praxis, der ich so eine Verantwortung, also im Prinzip diese Verantwortung übertrage, ja, oder möchte ich das lieber selber machen? Wer macht die Vorstellungsgespräche und so weiter? Da muss ja mal drüber gesprochen werden. Wer macht das? Was passiert, wenn das vielleicht eine Mitarbeitende übernimmt und diese Person jetzt in den Praxisprozess kommt? Ja, und dann sieht, okay, die Räume sieht und so weiter, ja, so Vorgaben, was passiert denn im Vorstellungsgespräch, Räumlichkeiten zeigen, mal die Mitarbeiter und so weiter, das ist in so vielen Praxen ja gar nicht festgeschrieben und das Allerwichtigste natürlich der Kontakt dann auch nach der Bewerbung, ja, also wer ist vielleicht auch interessant für uns? Wie ihr wisst, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, der Lebenslauf, den packe ich erstmal immer zur Seite, weil mich interessiert, wer ist die Person, die sich bei mir in der Praxis bewirbt? Passt die zu meinem Team? Will die vielleicht in dieselbe Richtung wie wir? Ja, und wenn ich das dann schon lese, zack, anrufen. Ja, also da muss wirklich zack, 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 das muss getaktet sein. Ja, ne, also welche Schritte haben wir? Okay, dann lade ich sie ein. Wenn das dann passt, auch am Telefon mal vorklopfen, ja, wie ist denn so die Person am Telefon, mit der ich rede? Ich finde es immer schöner, dann zu telefonieren, statt im E-Mail-Kontakt zu sein, weil ich dann auch direkt mal höre, wer spricht denn da?
Dann
ja, auch am Telefon merken wir ja schon Empathie, ja, das merken wir am Telefon.
Lass uns doch mal Folgendes machen. Vielleicht liefern wir ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal so einen klaren Fahrplan, ohne jetzt jede dieser Phasen komplett durchzudeklinieren. Aber lass uns doch mal durchgehen und mal ganz klar auf den Punkt bringen, was gehört denn zwingend aus eurer Sicht, ohne dass wir das jetzt jedes Mal durchdiskutieren und für und wieder und so weiter. Wenn wir jetzt mal über so eine Pre-Boarding-Phase reden, also nehmen wir mal an, wir erstellen jetzt ein QM-Dokument. So, ne? Ist ja egal wie, QM erlaubt alles. Kann aufgeschrieben werden, kann Video sein, kann Hörbuch sein, ist egal. Wir erstellen jetzt mal ein QM-Dokument. Jenny, aus deiner Sicht, Pre-Boarding-Phase, die 3 bis 5 Themen, die definitiv dort abgebildet werden müssen.
Eine Willkommensmappe, schimpfe ich sie so gerne. Und da würde ich jetzt reinnehmen, ganz klar Abläufe. Wer ist mein Ansprechpartner? Wie sind die Sprechzeiten der Praxis? Was sind die Praxisregeln? Wie ist so der Ablauf, wenn ich mich krank zu melden habe? Oder dergleichen wirklich kleine Basics, die gehören da alle mit rein. Das Team wird einmal vorgestellt. Hatte ich jetzt auch vorgestern als Tipp mal mitgegeben. Also einige haben sogar nämlich schon eine Willkommensmappe, dass dann manchmal nur die Ärzte vorgestellt werden. Nein, alle. Alle dürfen vorgestellt werden. Macht's gerne auch mit Bildern. Weil das ist auch so wichtig für Azubis und natürlich auch Kolleginnen gleichermaßen. Vielleicht kann man sich dadurch auch schon mal besser die Leute ein bisschen einprägen. So ein Bild zum Namen zu haben, hilft ungemein. Das finde ich, darf gerne mit rein.
Also wäre klar, die Anweisung fürs QM erstellt eine Willkommensmappe und, weil das wäre mir jetzt nicht klar geworden, verschickt die an die zukünftige Mitarbeiterin, an den zukünftigen Mitarbeiter. Wann? 6, 8 Wochen bevor der Job beginnt?
Also ich bin ein Fan von, kommt jetzt natürlich darauf an, was die anderen auch sagen, aber ich denke, es gibt da kein richtig und kein falsch. Wenn wir den Vertrag unterzeichnet haben, kann das gerne auch schon mitgegeben werden, dass man da einfach schon mal so ein bisschen was als Orientierung hat. Das sollte aber nicht das Letzte sein, bevor man sich gesehen hat. Da kommen wir aber, denke ich, alle gleich noch mit ein paar Impulsen.
Steffi, Vertrag ist unterschrieben. Die tolle Mitarbeitermappe, die alles enthält, was Jenny gerade gesagt hat, ist mitgegeben. In 6 Wochen kommt die neue Mitarbeiterin in die Praxis. Was passiert in den 6 Wochen im Pre-Boarding-Prozess? 3 Punkte.
Also, was mir noch sehr wichtig wäre, ist Punkt Nummer 1. Wie kommen die Unterlagen vorher zu mir? Ja, denn ich sag mal, es fängt jetzt eine Mitarbeiterin in der Assistenz an, ja, solche Dinge wie arbeitsmedizinische Untersuchungen und so weiter, ja, Termine vereinbaren und so, aber auch Freigabeberechtigung, Steri, das habe ich natürlich im allerbesten Fall schon vorher bei mir liegen, dass ich weiß, wie kann ich die Mitarbeitende einsetzen oder gibt es irgendwo nochmal Nachholbedarf als Schulung oder wie auch immer. Ja, also bei uns ist es dann zum Beispiel so, schick mir bitte die ausgefüllten Unterlagen an meine E-Mail-Adresse von unserer Praxis, wo ich eben tätig bin. Ich checke dann im Hintergrund, sind alle Unterlagen da? Muss ich noch mal irgendwo nachfassen? Fehlt eventuell noch was, was für mich sehr wichtig ist in der Praxis? Eine Ergänzung, wie auch immer. Ja, und dann auch natürlich ganz gerne mal, ladet diese Menschen ein in der Praxis. Vielleicht steht gerade ein Sommerfest vor der Tür oder ihr habt einmal im Monat eine, weiß ich nicht, eine gemeinsame Mittagspause. Ja, da sind wir schon bei 3, ne?
Und Alex nickt.
Ladet sie ein zum Kennenlernen. Sorry, ihr kennt mich. Wenn ich brenne, fließt es aus mir raus.
Ja, aber trotzdem, 3 ist 3. Alex, du nickst so gerade bei dem Thema. Kannst du da noch kurz was ergänzen? Wie macht ihr das in dieser Zeit im Pre-Boarding? Also 1 bis 3 Punkte, die dir noch einfallen.
All die Punkte, die ihr genannt habt, genau. All die Punkte, die ihr genannt habt, aber auch im Team das zu kommunizieren. Hallo, wir haben jemanden, der beginnt auf. Wie heißt die Person? Für welche Zuständigkeiten? Auch nicht nach Motto am ersten Tag, ach cool, dass du da bist. Wer bist du eigentlich? Bist du hier der Postbote oder bist du jemand, der bei uns im Team dabei ist? Dass man da einfach eine Klarheit hat und keiner auch irgendwie überrascht ist. Am besten auch das gleichzeitig mitteilen, nicht irgendwie flurfunkmäßig, ich erzähl's erst dem einen, dann dem anderen wiederum, sondern da möglichst schnell für Klarheit zu sorgen, intern als ersten Punkt. Dann zu überlegen, was ist eigentlich der Fahrplan für den neuen Mitarbeitenden? Wie geht's eigentlich los? Das muss ich mir nicht erst am ersten Tag überlegen.
Das steht in dem Mitarbeiter-Dingen, ne? Oder? Da steht alles da drin.
Wir machen was die anderen noch sagen. Ich würde dann sonst noch gerne einiges hinzufügen, weil natürlich 3 Punkte habe ich nicht nur, sondern ich warte jetzt einfach, was Moni und Alex zu sagen. Aber das kommt auch alles noch in die Willkommensmappe, sowohl auf Verantwortlichkeiten und Feedback-Termine. Aber ich warte einfach ab, was die anderen noch sagen. Da kommt bestimmt noch einiges. Also
das. Absolut, dann auch den Arbeitsplatz an sich vorzubereiten. Ja. Ne, von Praxiskleidung, wo ist die Person eigentlich? Bei uns ist immer ein ganzer Arbeitsplatz dahinter. Ist dann Praxis natürlich in der Position abhängig. Welches Equipment braucht die Person auch, dass man das entsprechend vorbereitet und ab dem ersten Tag auch wirklich zur Verfügung steht und da ist. Und das ist wahrscheinlich auch Teil der Einarbeitungs- oder Willkommensmappe, Jenny. Das Thema, wer ist eigentlich mein Ansprechpartner? Habe ich einen Mentor, einen Buddy? Wen darf ich eigentlich kontaktieren vorher schon ab dem ersten Tag? Das sind einfach erstmal 3 Punkte. Ich kann natürlich noch 20 weitere nennen, aber das wäre erstmal als die 3 Punkte, die mir noch einfallen, zu ergänzen.
Ja, sehr wahrscheinlich gibt es Tausende. Und ich glaube auch nicht, dass wir alle auflisten müssen und auch gar nicht können. Uns werden auch im Nachhinein noch ganz viele einfallen. Dafür kann man euch ja anschreiben. Da kann man euch ja fragen.
Das kann man halt auch engagieren, richtig.
Ja, oder einfach mal einen schönen Workshop buchen zum Thema Onboarding, Offboarding etc. Moni, aber wenn man das mal so ein bisschen zusammenfassen würde, das Preboarding ist die Phase, in der wir möglichst dem neuen Mitarbeiter, der neuen Mitarbeiterin alle Informationen mitgeben, die es ihm leicht machen, ich mache es mal ganz profan, die es ihm leicht machen, mit einem guten und sicheren Gefühl bei uns anzufangen.
Genau. Ich glaube, es gibt 2 Dinge. Einmal das, was organisiere ich in der Praxis sozusagen, also all das, was ihr schon genannt habt an Dingen, Willkommensmappe und Verträge und Kleidung und was weiß ich. Und dann gibt es aus meiner Perspektive, das ist ja so die Sachebene, wenn wir das mit dem Eisberg vergleichen, und dann gibt es aus meiner Perspektive, und das ist mir besonders wichtig, ihr kennt mich ja, diese Beziehungsebene. Und ich glaube, die Beziehungsebene, die darf noch ein bisschen mehr sein, als, ne, weil ich glaube, dass man das wirklich so ein bisschen nachhaltiger bearbeiten sollte und beachten sollte, weil ich habe jetzt zum Beispiel akut gerade den Fall in einer Praxis, wo es wirklich so ist, dass zum 1.7. der Vertrag unterschrieben wird und die Mitarbeitende erst zum 1.1.2026 einsteigt, weil die so eine lange Kündigungsphase hat, ne? Und das, die hat noch einen alten Vertrag. Ist ja auch wurscht, wie das zustande kommt, es ist einfach so. Und wir reden jetzt von 6 Monaten. 6 Monate. Der Vertrag ist unterzeichnet und ich gehe davon aus, als Praxis, die steigt zum 1.1.2026 ein. Und in diesen 6 Monaten ist es so wichtig, diese Beziehungsebene aufrechtzuhalten. Zum Beispiel, wie ihr eben schon genannt habt, wir machen ein Fest und laden den Menschen dazu ein. Wir haben einen Buddy in der Praxis, was Alex schon gesagt hat, der für denjenigen zuständig ist. Der trifft sich vielleicht mal mit dem auf einen Kaffee, der geht mit dem mal ein Eis essen. Also wirklich über das Maß hinaus die Beziehungspflege mit diesem Menschen, um wirklich den Garant zu haben, dass die am 1.1. auch wirklich auf der Matte steht, Leute. Weil die haben so viele Möglichkeiten. Und wenn die das toll finden, wenn die begeistert sind, wenn die merken, okay, das ist eine coole Praxis, das sind coole Menschen, ich habe richtig Bock. A, ist sie motiviert ab dem 1.1. Ja, und B, ist es wirklich so, dass die dann, egal was sie bei den anderen vielleicht an Kohle geboten kriegt, sagt, hey, dieses Miteinander ist mir mehr wert. Und ich glaube, darauf dürfen wir achten. Das waren jetzt keine 3 Dinge, sondern einfach bezogen auf die Beziehungsebene. Jetzt nochmal ein Aspekt mehr.
2 Sachen, die Moni gerade gesagt hat, die Erfahrung, die mir 2 PMs jetzt gesagt haben. Die eine geht nicht nur um Kaffee trinken, sondern machen auch mal so einen Cocktailabend, dass sie Cocktail trinken gehen, wenn die das wollen. Kann man ja auch alkoholfrei oder alkoholisch, je nachdem und wie alt die Damen oder Herren sind. Und eine Praxis hatte auch die zu den jeweiligen Ausflügen schon mal mitgenommen und diese eine Mitarbeiterin sagt, das werde ich nie vergessen. Das war für sie so krass, dass sie einfach alle über die Praxiszeit, über die Räumlichkeiten hinaus kennenlernen durfte, dass das allein schon bei ihr so viel bewirkt hat, dass ich kann hier nie wieder gehen. Das war einfach so toll. Sommerfest, abends Grillabend oder mal mein Pizzaabend, Weihnachtsfeier kommt da ja auch noch bei der Kollegin. Aber das ist natürlich noch weit hin, deswegen zwischendurch mitnehmen. Das bleibt bei denen im Gedächtnis. Und das waren so Erfahrungen, die ich da auch nochmal mitgenommen habe. Und wenn die Kollegin sagt, das werde ich nie vergessen, dass sie mich da mitgenommen habt, obwohl ich noch nicht in der Praxis war, das sind doch die zwischenmenschlichen Dinge, die wir brauchen.
So eine andere Qualität des Austausches. Ich bin nicht im Praxisalltag, ich bin halt in der Freizeit, bin unterwegs, ganz andere Gespräche, kann jeden kennenlernen, lerne nochmal so ein paar andere Möglichkeiten und Facetten kennen. Deswegen, das schweißt auf jeden Fall zusammen. Und einerseits diese Dankbarkeit, andererseits dieser Beziehungsaufbau, der einfach viel extremer ist. Und was ich vorhin noch sagen wollte, das ganze Thema Preboarding, Onboarding und Offboarding auch, zahlt auch extrem auf meine Arbeitgebermarke ein. Und all das führt ja auch dazu, Klaus, du hast vorhin das Thema, wenn ich nicht auf Bewerbungen antworte, kann das negative Folgen haben für mich als Praxis, für meine Arbeitgebermarke. Der Gegenteil ist natürlich, das Gegenteil ist genauso der Fall, wenn ich ein tolles Preboarding habe, ein tolles Onboarding, ein tolles Offboarding auch das spricht sich rum und bleibt in Erinnerung und zahlt auf meine Arbeitgebermarke ein. Die Person, die zum Sommerfest eingeladen wird, die wird bestimmt davon berichten in ihrem Freundeskreis, hey, ich hatte eine tolle Erfahrung, ich war da eingeladen und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass vielleicht doch jemand dabei ist, der auch für mich als Praxis spannend sein könnte, jetzt oder in Zukunft oder vielleicht wieder jemanden kennt. Und das sind alles so Faktoren, die einfach extrem auf dieses Thema Arbeitgebermarke einzahlen. Und deswegen letzter Punkt noch dazu, das ganze Thema HR-Prozesse und HR-Strukturen mit den Zuständigkeiten, wie läuft das ab, mit den Checklisten, wer ist zuständig, ist einfach unternehmerisch auch eine extrem wichtige Säule und unternehmerischer Erfolgsfaktor dafür. Und deswegen das Thema Preboarding, Onboarding, Offboarding als Teil von diesen HR-Prozessen ist unternehmerisch einfach sehr wichtig, sehr wertvoll, gerade in einer Branche, in einer Praxis, in der wir sind, wo einfach viele Mitarbeiter auch arbeiten, wo einfach das ein wichtiger Schlüsselfaktor ist.
Kannst du nochmal bitte übersetzen, weil viele das nicht kennen? Ich kenne HR, aber ja. Was bedeutet denn HR? Ich weiß genau, aber in unserer Praxis ist das nicht gang und gäbe. Deswegen kannst du es mal übersetzen für die,
gerne. Human Resources, Personal, Thematik, dass man da einfach drüber spricht. Deswegen danke nochmal für den Hinweis,
und, Jenny. Und letztendlich, Alex, es zahlt nicht auf die Arbeitgebermarke ein. Der Umgang mit Menschen, egal in welcher Phase, ist der Kern meiner Arbeitgebermarke. Also, ich weiß, was du meinst. Es ist Kultur, es gehört alles zusammen. Machen wir an der Stelle einen kleinen Cut, weil wir wollen noch über zwei andere Phasen reden. Und ich gucke natürlich auch mal so ein bisschen auf die Uhr. Ich fasse aber mal kurz zusammen. Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterverbundenheit beginnt weit vor dem ersten Tag in der Praxis. Moni, was muss passieren? Auch lasst uns da einigermaßen uns, ich will nicht sagen kurz fassen, aber die Sachen auf den Punkt bringen. Mitarbeiterin ist da, Onboarding startet, also im Grunde genommen, jetzt geht es los zu arbeiten. Was muss im Vorfeld klar definiert sein? Wo sagst du, wenn ihr das alles gut strukturiert aufgeschrieben habt, kommuniziert habt, dann habt ihr einen guten Prozess, dann funktioniert das.
Genau, also die kommt am ersten Tag und es muss klar sein, jemand bitte empfängt die, heißt sie nochmal herzlich willkommen, hat vielleicht auch einen Blumenstrauß, macht ein cooles Foto für Social Media, ne? Dann auf jeden Fall sollte es einen Prozess geben, wie die eingearbeitet wird. Und das ist auch total individuell und unterschiedlich, weil wir müssen eher mal gucken, was bringt der Mitarbeitende mit, welchen Stand hat die, das haben wir ja vorher schon geklärt. Und dann gibt's halt eine klare Einarbeitung. Das heißt, man guckt einfach, erklärt er erstmal, macht Unterweisungen. Das ist so, die erste Woche sollte definiert sein, ne? Und das darf man auch die Balance halten zwischen Unterforderung und Überforderung. Man darf sich das auch jeden Tag nochmal angucken und auch jeden Tag mit der Mitarbeitenden, bestenfalls ist die Praxismanagerin, unabhängig von dem Buddy, den sie hat, vielleicht mit ihr auch im Gespräch, fragt, wie es ihr geht, ne? Und auch, ob sie nochmal was braucht, ne? Also das wäre gut. Ja, also das sind auf jeden Fall die erste Woche ist auch eine wichtige Woche, sich gut zu fühlen, anzukommen und die Mitarbeitenden nicht zu überfordern in dem, was man ihr alles überstülpt sozusagen, ne? Und einmal zu gucken, hat die sich auch vielleicht so verkauft, wie sie es im Bewerbungsprozess beschrieben hat? Also kann die vielleicht auch wirklich das, was sie gesagt hat, oder gibt es da doch vielleicht Defizite? Und diese Defizite, die sollte man auf jeden Fall auch ansprechen, weil man muss ja dann danach irgendwie sich orientieren, wie arbeitet man die weiter ein, ne? Es kann aber auch sein, dass sie sich unter Wert verkauft hat, was gar nicht so auch unhäufig vorkommt. Es gibt Menschen, die einfach sich immer unter Wert verkaufen. Und es sind meistens mehr Menschen, die sich unter Wert verkaufen wie drüber. Und da darf man auch gucken, kann ich das irgendwie vielleicht vom Prozessor nachjustieren, ne? Weil was kein Fall passieren sollte, ist, dass die sich langweilt. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber ich glaube, die anderen haben auch noch gute
Steffi,
Ideen, was in der Onboarding-Phase wichtig ist.
Konkrete Frage, weil Moni hat gerade von einem Zeitfenster einer Woche gesprochen. Dann gibt's ja oft so diese ominöse Probezeit etc. Wenn wir jetzt nochmal dabei bleiben, dass wir ja sagen, nee, du brauchst einen strukturierten Onboarding-Prozess in deinem QM. Aus deiner Sicht, wie lange geht dieser Onboarding-Prozess? Also irgendwann ist ja auch mal das Onboarding beendet. Das Onboarding ist ja kein dauerhafter Prozess, wenn ich das richtig verstehe.
Also ich sag mal so, es kommt hier natürlich drauf an, habe ich jetzt eine Fachkraft, die schon sehr viel Wissen mitbringt, die vielleicht etwas schneller ist als wie eine quereinsteigende Person. Da wird es natürlich mit Sicherheit etwas länger dauern, weil wir auch Fachwissen ja mit etablieren müssen in diesem Einarbeitungsprozess. Das heißt, wir haben ja hier schon mal zwei Unterscheidungen auch einfach in der Einarbeitung. Dann kommt es auf die Person an, wie Moni gerade schon sagte, ist das eine Person, die ja im Prinzip schnell lernt, ja, das auch hergibt, was vielleicht in diesem Bewerbungsschreiben drin stand, ne? Oft steht ja dann drin so, ich bin schnell in der Einarbeitung, kann dies, das und jenes. Dann kristallisiert sich aber vielleicht in diesem Prozess heraus, okay, wir müssen in einigen Dingen nochmal nachjustieren. Das kann alles sein, von 6 Wochen bis 3 Monate, Quereinsteigende 6 bis 12 Monate. Das ist tatsächlich schon flexibel, würde ich sagen. Ja, denn wir müssen sehen, wie nehmen wir diese Menschen an die Hand. Die einen können die eine Sache besser, die anderen das andere. Und da dann aber spezifisch eben nachzufassen und dann sich nochmal hinzusetzen, zu schulen, dann kommt es natürlich auch immer, und das ist der ausschlaggebende Punkt, auf die Praxis an. Nimmt die sich die Zeit? Wenn die sich nicht die Zeit nimmt, ja, das hat Jenny vorhin so schön gesagt, die Zeit dazu nehmen, dann bin ich in diesem Prozess schneller, und Praxen tun das in der Regel nicht. Das ist dann immer das Problem, das Resultat, dass die Person länger in diesem Prozess braucht.
Aber ist das nicht genau, Jenny, der Grund, warum im QM ein klar strukturierter Prozess ist? Also ich meine, wenn ich ein QM habe und es nicht einhalte, weder zeitlich noch inhaltlich, dann brauche ich das ja nicht. Was wäre so deine Meinung? Weil ich habe so ganz beantwortet hat Steffi meine Frage nicht. Also nicht, weil sie sie nicht verstanden hat. Ich glaube, weil es einfach zu schwierig ist, konkret zu sagen, Onboarding dauert 3 Monate, Onboarding dauert 6 Monate. Ist es da vielleicht sinnvoll, wirklich zu sagen, wir haben 3 verschiedene Onboarding-Prozesse für 3 verschiedene Typen? Also im Marketing würden wir sagen Archetypes oder Persona. Person A ist so, ist das Onboarding so, und B und C. Ist das, kann man das so machen?
Es ist individuell schon. Es würde ja sogar sagen, es sind ja nicht nur 2 Bereiche. Steffi, klar, liebt die Quereinsteiger und ist dafür natürlich on fire. Dementsprechend hat sie diese Berufsgruppe genannt. Wir dürfen die Azubis natürlich nicht davon vergessen. Das ist ja auch nochmal so. Wir haben die Fachkraft, wir haben die Quereinsteiger und die Azubis. Allein dadurch haben wir 3 verschiedene Onboarding-Prozesse. Und dann dürfen wir natürlich auch individuell darauf eingehen, dass manche halt schneller auf Flughöhe sind im Onboarding-Prozess und manche nicht. Und trotzdem sollte es, finde ich, klar definiert sein. Und man kann dann in diesem Prozess, der definiert ist zeitlich, auch individuell darauf eingehen. Ich bin der Meinung, da komme ich wieder zu meinem neuer Definition, dass diese sogenannte Post-Boarding-Phase auf jeden Fall Minimum die Probezeit beinhaltet. Also bei Azubis 4 Monate roundabout, bei Fachkräften sind wir bei 6 Monaten, und ich würde auch hier ganz klar Azubis, Quereinsteiger ein bisschen gleichsetzen, aber sogar Quereinsteiger auch vielleicht ein halbes Jahr setzen. Und auch als ich jetzt Mitarbeiter in mein Unternehmen eingestellt habe, losgelöst von meiner Praxiszeit, gebe ich denen auch schon gleich vor, hey, wir nehmen uns da ein halbes Jahr, Jahr Zeit, ganz individuell, und kommuniziere das auch klar, um den Druck rauszunehmen. Und meistens ist die Erwartungshaltung in der Praxiszeit, meiner geschäftsleitenden Zeit und auch jetzt in meiner Inhaberzeit bei Dentavision immer gleich. Die haben meistens einen höheren Standard oder eine höhere Erwartungshaltung an sich selber, und ich darf sie manchmal ein bisschen bremsen und sagen, hey, take your time, it's okay, dass wir da einfach nach und nach, Schritt für Schritt uns diesen Prozessen widmen. Und da bin ich eben schon der Fan, um die Frage nochmal zu beantworten, das klar im QM und in den Praxis Abläufen zu definieren, und da würde ich hier als Orientierung die Probezeit nutzen.
Wie sieht das bei euch aus, Alex? So ein Onboarding-Prozess in 3 bis 5 Punkten? Natürlich. Was sind so die wesentlichen Schritte, wo du sagst, okay, das ist bei uns einfach gesetzt, dass jeder diese Schritte so durchläuft?
Ja, Und auf jeden Fall das Thema regelmäßige Feedbackgespräche, dass wir da klar haben, dass die durchgeführt werden. Verknüpft mit dem, wer ist eigentlich mein Ansprechpartner, wer macht mein Onboarding, wer ist mein Vorgesetzter, wer ist mein Teamlead an der Stelle, dass wir das klar haben. Dann auch das Thema Einarbeitungsplan, dass wir vorher definiert haben, welche Themen, in welcher Reihenfolge, durch wen mit was gezeigt. Und das, was wir vorhin meinten, ist natürlich unterschiedlich beim Thema fachliche Einarbeitungszeit. Kommt darauf an, wie viel Vorerfahrung eine Person schon mitbringt, welches Niveau da ist. Das Thema so kulturelle Einarbeitung, Beziehungsaufbau, hast du es genannt, Monika, man kann es Culture Fit nennen, Unternehmenswerte, dieses zu gucken, wie passt der Mensch rein. Da darf man sich gerne mehr Zeit noch für nehmen, zu gucken, dass ich den wirklich in verschiedensten Situationen kennenlerne. Und die Probezeit ist beim meisten ja 6 Monate. Und ich glaube, 6 Monate bietet sehr viel Zeit, um wirklich verschiedenste Situationen auch einmal zu erkennen, zu erleben und gemeinsam herauszufinden, wie gehen wir miteinander um, wie passt es auch. Und dann wirklich zu sagen, ja super, es passt einfach richtig gut. Das, was wir vorher beim Recruiting, beim Preboarding aufgebaut haben, bestätigt sich hier nochmal beim Onboarding. Und da bin ich auch kein Freund davon, zu sagen, zu sehr in Watte zu packen. Was meine ich damit? Nicht zu sagen, wir halten jetzt irgendwie 6 Monate erstmal alles fern von dir und dann geht's los, sondern eine gute Einarbeitungsphase zu haben mit dem, was wir vorhin benannt haben, aber auch schnell in eine Verantwortung zu bringen. Weil das ist ja auch das, was der Mitarbeitende möchte. Er möchte gerne schnell Verantwortung übernehmen. Das ist so das, was wir bei uns auch als Feedback bekommen, wenn wir es schaffen, schnell Aufgaben zu übergeben, auch da einzuführen, dann ist das schnell Erfolgserlebnisse, die auch da sind. Schnell, man hat so seinen Platz dann in der Gruppe, in dem Team auch da und die Erfolgserlebnisse führen ja dazu, dass man dann motiviert ist, neben den ganzen Punkten, die da sind und weiß, okay, ich habe eine gute, positive Bestätigung und kann daran wieder wachsen und daran aufbauen. Deswegen diese Mischung von den Themen, die finde ich extrem relevant. Und das letzte Thema, offene Kommunikationskultur, dass man da auch sagt, von vornherein, wie wollen wir miteinander kommunizieren, dass für die, die da sind, viel einfacher als die neu hinzukommen und dann erstmal zu erleben, okay, wie wollen wir miteinander umgehen und dazu haben, ich habe vielleicht nicht mehr meine Glaubenssätze oder das, was ich vorher gelernt habe, außerhalb des Unternehmens, der Praxis, sondern wie ist es jetzt bei uns und wie darf ich bei uns auch kommunizieren, da schnell zu sagen, so ticken wir, so möchten wir miteinander umgehen, das hilft auch extrem, um schnell irgendwie das Eis zu brechen und schnell klar zu haben,
wie ich finde Probezeit übrigens voll schwachsinnig. Ich würde Probezeit in meinem Unternehmen abschaffen, definitiv. Vor allem würde ich sie so nicht nennen. Probezeit heißt für mich immer ja, so,
ich beide, die muss nicht so wir, heißen.
Wir sind beide auf Probe. Also zum einen, wenn jemand auf Probe ist, ich unterstelle jetzt, aber ich weiß, dass es so ist. Wer auf Probe ist, verhält sich anders als danach oder davor. Ich finde diese Begrifflichkeit einfach komplett schwierig. Moni, wir kommen jetzt gleich zum Offboarding, weil, Mann, wir sind schon bei 1:25. Wir könnten noch tagelang reden, das weiß ich. Aber ist es nicht so, dass wir vielleicht wirklich sagen sollten, es ist so ein durchgehender Prozess, der von bestimmten Regeln bestimmt ist? Weil du hast es ja gerade gesagt, da kommt jemand und der ist von Anfang an Highflyer. Der hat Bock, der macht was. Dem muss ich doch nicht sagen, Mensch, cool, wenn du jetzt die nächsten 3 Monate der Probezeit dich auch noch so cool benimmst, dann bleibst du bei uns oder so. Sollte man da nicht vielleicht auch mal anders mit den Menschen agieren, diese Begriffe anders benennen, sagen, hey, wir haben hier eine coole Onboarding-Zeit, in der Zeit lernst du alles, was du machen musst, wie auch immer. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl so, ja, dann gucken wir mal, wie war das in diesen 6 Monaten? Und nach 6 Monaten reflektiert man dann da drauf. Keine Ahnung, ich finde das irgendwie komisch, ich würde es so nicht tun.
Nee, ich glaube, die Regelmäßigkeit mit den Menschen im Gespräch zu sein, das ist das A und O und nicht erst, es gibt ja viele Praxen, die nach 6 Monaten dann so ein Abschlussgespräch der Probezeit machen. Da kriege ich
ja, das
echt,
meinte ich so. Ich, ne? Wir machen jetzt Bilanz irgendwie.
Also, ja. Genau. Und dann kriegst du irgendwie alles aufs Brot geschmiert, was in den 6 Monaten doof gelaufen ist. Und dann haben wir immer ja das Problem, dass die Menschen, und selbst wenn du da was Positives noch hinterher schiebst, haben wir immer das Problem, dass die Menschen ja nur dieses Negative in sich aufnehmen und viele Menschen dieses Positive gar nicht verstoffwechseln können. Deswegen ist es, glaube ich, da gut, sich in dem ganzen Prozess einfach immer mit den Menschen auszutauschen, immer mal zu fragen, braucht es irgendwas von uns oder auch Kritik zu äußern, bin ich ganz bei Alex. Also die Dinge, die gut laufen, die Dinge, die nicht gut laufen, anzusprechen und nicht erst nach 6 Monaten, sondern ich finde auch tatsächlich, arbeitsrechtlich bin ich da nicht on point, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Probezeitgedöns, da könnte man dann mal drüber nachdenken, ob man da ein anderes Wording dafür findet. Denn ich hatte es selber mal aus eigener Erfahrung in der Praxis, dass man kann sich auch 6 Monate, wenn man gut schauspielern kann, verstellen. Und es kann tatsächlich passieren, dass nach den 6 Monaten irgendwie der Schalter umgelegt wird. Auch das ist möglich.
Aber das kann dir ja immer passieren,
also ich
Alex,
glaube,
oder?
Mit jedem Mitarbeiter. Zeit. Ja, definitiv. Ne?
Ja, also ich bin bei dir, Klaus, es muss nicht das Wort Probezeit so heißen, das ist unglücklich. Ich meine, alles, was wir besprochen haben heute, machen wir, um eine hohe Wahrscheinlichkeit zu haben, dass man das gar nicht braucht, sondern dass man lange zusammenarbeiten kann. All das sind ja die Überlegungen auch, die dahinter stehen, angefangen beim Recruiting, wen suche ich eigentlich, wie gehe ich vor, bisschen vom Preboarding zum Onboarding, dass ich darauf einzahle mit hoher Energie, mit hohem Zeitaufwand, mit hohem Kostenaufwand, im Best auch, um genau diese Wahrscheinlichkeiten gering zu halten, dass es dann auseinandergeht. Sondern umgekehrt, ich möchte einfach lange zusammenarbeiten und zusammenbleiben auch an der Stelle. Und das Thema, um das Wort, das alte nochmal aufzugreifen, Probezeit, ist ja auch eine Kennenlernphase in beide Richtungen. Es geht ja genauso, als ich mir als Praxis auch bewähre und der Mitarbeiter auch weiß, bin ich ja eigentlich richtig. Wir haben irgendwie vorhin so ein bisschen gesprochen, von der einen Richtung zu sprechen, aber umgekehrt geht es ja genauso, dass der Mitarbeiter weiß, ich habe mich dafür entschieden, passt das überhaupt? Wurde das, was vorher mir versprochen wurde, gesagt wurde, mir dargestellt wurde, ist das wirklich so? Fühle ich mich hier wohl? Kann ich genauso ankommen? Und deswegen dieses Bewusstsein zu haben, dass es in beide Seiten ein Kennenlernen ist und ein fühle mich hier wohl, möchte hier bleiben, kann hier viel erreichen. Das finde ich, glaube ich, nochmal hilfreich zu sagen und ist so unsere Erfahrung, die wichtig ist, dass das einfach von beiden
deshalb Seiten finde ich es, genau deshalb finde ich es unglücklich, dass man eine Beziehung auf Probe hat. So. Es ist eine Definition, genau, es ist eine Begriffssache.
Aber vielleicht können wir uns ja mal ein gutes Wort dafür überlegen.
Das können wir machen, aber nicht jetzt.
Fachsimpel.
Nee. Weil jede gute Zeit kann auch mal zu Ende gehen. Und dann ist es egal, ob sie Probezeit hieß, ob wir 10 Jahre miteinander gearbeitet haben, ob der Azubi nach 3 Wochen sagt, nicht mein Ding, Moni. Dann muss man sich trennen. Wie macht man das so, dass es keine Verlierer gibt?
Ich sag immer, wahre dein Gesicht. Und manchmal sind es ja Situationen, also wir trennen uns ja gegebenenfalls, ein Mitarbeiter zieht um, wird schwanger, was auch immer, ne, und fällt mal für eine Zeit lang aus. Das ist ja alles irgendwie normal und das bringt das Leben manchmal so mit sich, sage ich immer. Und aus meiner Perspektive ist es, glaube ich, auch wichtig, selbst wenn man, sage ich mal, mit einem Disput auseinandergeht, dass man aus dem Wertekodex heraus irgendwie das gut miteinander abwickelt. Und da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt jemanden habe, zum Beispiel, der sagt, ich will mich weiterentwickeln und ich kann das als Praxis gerade gar nicht bieten. Zum Beispiel, das könnte ja passieren. Ne? Also ich habe ein Mensch in der Assistenz, der will in die Verwaltung. Ich habe aber gerade in meiner Praxis keinen Platz. So, dann würde ich halt dem Menschen erstmal klar sagen, sorry, das kann ich dir gerade nicht bieten, aber ich kann natürlich total nachvollziehen, dass du das für dich jetzt dir ausgesucht hast und dass du dich da entwickeln willst. Vielleicht würde ich sogar, wenn ich ein cooler Arbeitgeber bin, noch gucken, ob ich die Möglichkeit beim Kollegen, schaffen kann. Ja, also das meine ich mit Offboarding, ja, zu sagen, hey, und dann kann es aber sein, dass die das tut und merkt, das ist aber irgendwie gar nicht das und ich habe mich da viel besser aufgehoben gefühlt. Und deswegen sage ich immer, mach ein gescheites Offboarding. Das heißt, ich habe die Empfehlung ab und an, dass ich einen Gutschein, also gibt es einen Gutschein praktisch am Schluss, es gibt ein schönes Abschlussgeschenk, es gibt vielleicht auch ein Abschlussessen oder was auch immer mit den Mitarbeitenden. Und ich sage, schlag die Tür nicht zu. Zum Beispiel, ne? Also gib dir einen Gutschein und sag, hey, wenn es irgendwie dir da gar nicht gefällt, das ist das Ticket wieder hier in unser Team rein, zumindest mal für ein Gespräch. Ob ich den Mitarbeitenden dann nochmal hole oder nicht, ist ja eine unternehmerische Entscheidung in dem Moment, ja. Aber ich will trotzdem sagen, ich bin bereit, wenn es dir da nicht gefällt, wenn du dich nicht wohlfühlst, dass meine Tür noch offen steht. Und ich glaube, das ist wichtig. Das ist ein Punkt, glaube ich, den wir beachten sollten im Offboarding. Ich lasse mal noch die anderen, die haben bestimmt noch andere
Punkte. Ist der Punkte. Wichtigste Punkt.
Sonst kann ich noch was Steffi, ergänzen.
Ist der wichtigste Punkt nicht genau. Klarheit? Klar zu machen, warte mal. Klar zu machen, warum man auseinandergeht. Also auf beiden Seiten, dass einfach klar ist, es gibt Gründe für die Trennung und man hat besprochen. Egal, man kann ja gibt ja, ne, Möglichkeiten, Moni hat es gesagt, man geht ja nicht immer im Bösen auseinander, gibt ja für beides irgendwo den Weg. Wie wichtig ist es da, für beide Seiten klar zu sein, warum diese Trennung und wie geht man danach miteinander um? Das halte ich für sehr wichtig.
Ja, das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, dass von beiden Seiten klar ist natürlich, warum trennen wir uns und man auch ganz offen darüber spricht. Ja, also das ist ja wirklich auch extrem wichtig. Was sind die Punkte von beiden Seiten? Das können so Dinge sein, wie Moni jetzt schon gesagt hat, ich will mich entwickeln und habe einfach nicht die Möglichkeit, in der Praxis mich zu entwickeln. Es kann aber natürlich auch sein, dass wir merken, wir pflegen nicht dieselben Werte. Das darf auch auf beiden Seiten klar sein. Ja, und da muss man natürlich einfach offen drüber sprechen, auf Augenhöhe, wertschätzend miteinander, dass man da gut auseinandergehen kann, ja, also dass man trotzdem versucht, irgendwie ein gutes Gespräch zu haben. Ich erlebe da auch immer wieder, dass so Gespräche leider nicht so gut enden und das ist nicht schön, für beide Seiten irgendwie nicht, ja, also beide nehmen das ja auch nachher irgendwie mit, ne, sei es in die Praxis privat, Mitarbeitende, die noch in der Praxis sind, bekommen mit, oh scheiße, da ist schon wieder, oh sorry für das Wort, ne, aber da ist schon wieder ein Gespräch jetzt so doof gelaufen, mal gucken, wann ich vielleicht dran bin, ist schon doof. Also da sollte man auch seiner eigenen Werte dann leben, was diese offene, wertschätzende Kommunikation eben angeht. Also Klarheit von beiden Seiten ist sehr wichtig, dass der Gegenüberliegende auch weiß, warum trenne ich mich jetzt von dir? Was kann ich vielleicht dann besser machen als Mitarbeitender in der nächsten Praxis? Wo darf ich mich nochmal entwickeln auch? Ja, also mir wäre das persönlich sehr wichtig.
Kann man sich darauf vorbereiten, Jenny? Würde jemand bei dir anrufen und sagen, pass mal auf, Jenny, ich weiß, dass ich da nicht gut bin. Sowas kann man doch, denke ich, auch strukturiert lernen und jemand mit an die Hand geben. Wie trennt man sich gut?
Ein guter Offboarding-Prozess darf genauso wie ein Onboarding-Prozess gut strukturiert thematisiert werden und auch wirklich im QM und auch in dem Praxisalltag gelebt sein. Das heißt, von einem wirklich wertschätzenden Kündigungsgespräch, wo beide Richtungen einmal hier ganz klar aufgezeigt wurde, was hast du erwartet, was ist nicht erfüllt worden, was habe ich erwartet, was ist vielleicht nicht erfüllt worden und wie können wir hier das Ganze transparent beenden, ist der erste Step. Dann muss es auch im Team natürlich ganz klar transportiert werden, am besten auch im gemeinschaftlichen Gespräch, wenn möglich, wenn es so ist, auch dass wir hier gut miteinander auseinandergehen. Wir gehen jetzt mal von dem Best Case aus. Genauso darf es aber auch Abläufe geben, wie halte ich mein Wissen in der Praxis? Das ist ein ganz wichtiges Thema, was oft auch dann mir auffällt, wenn die Kollegin nicht nur in Rente geht und das ist auch eine Art Offboarding-Prozess, sondern hier geht es um Streitigkeiten, dass die Mitarbeiter vorher nie sich irgendwie klassisch Thema ZMV, das Wissen gehortet haben und haben es nirgendwo aufgeschrieben und sind weg. Und dann stehst du da, kommt Panik auf, dass man hier auch ganz klar guckt, hey, wie kann ich die Mitarbeiterin auch im wertschätzenden Kündigungsgespräch damit on board nehmen, dass sie auch vielleicht, wenn alles gut läuft, sie sogar die neue Mitarbeiterin dann schon mal mit einarbeitet oder das halt auch gegeben ist oder wie das Team dann diese Aufgaben abfängt. Das muss auch genauso klar strukturiert werden. Und wie können wir auch dann diese Person in der Praxis gut entlassen? Wenn es gar nicht gut läuft, ist auch meine Empfehlung, sofort freistellen. Weil das wird sonst zu viel böses Blut in der Praxis geben. Auch das darf gut kommuniziert und strukturiert sein. Aber natürlich bin ich auch der absolute Fan, wie es Steffi eben schon gesagt hat, mit offener Kommunikation auf Augenhöhe das Ganze zu beenden. Und nichtsdestotrotz erlebe ich es auch immer mal wieder. Und mir ging es selber auch mal so, immer einfacher manchmal gesagt als getan, dass man sich es doch persönlich nimmt und erstmal kurz ein bisschen angeknieselt ist. Das ist vor allen Dingen in solchen Formen so weit, dass man vorher durch Feedbackgespräche das nicht rausgehört hat, die Person jetzt gehen will, die Gründe man vielleicht gar nicht versteht, man sie vorher ganz doll gefördert hat. Ich glaube, alle, die hier zuhören, die fühlen das und kennen das. Jetzt habe ich ihr die ZMP-Ausbildung gezahlt, ich habe ihr die DH-Ausbildung gezahlt und jetzt geht sie weg und ich weiß gar nicht warum, so gefühlt. Also auch das darf man halt auch berücksichtigen und nichtsdestotrotz ist es so wichtig, alle, die das jetzt hören, versucht es. Versucht es so gut es geht, nicht persönlich zu nehmen. Und versucht einfach mal hinzuhören, auf die gegenüberliegende Seite zu schauen, Perspektivwechsel einzunehmen, woran hat es gelegen, welchen Anteil habe ich als Inhaber dran und wie können wir das hier mit gewissen Strukturen gut zu Ende bringen.
Also ich beantworte mal meine Frage, die ich dir gestellt habe. Ja, das kann man auch bei euch buchen. Ihr schult auch Leute und ihr seid auch Partner dafür, wenn jemand nicht weiß, wie es geht. Und Alex,
ja, natürlich.
Aber ja, das war meine Frage. Hast du super beantwortet. Ich habe sie einfach nur nochmal zusammengefasst. Alex, du darfst das Schlusswort haben. Wie geht es bei dir? Wie haltet ihr das mit Mitarbeitern, die den letzten Tag bei euch haben?
Ja, viele Punkte habt ihr schon richtig genannt und finde ich total wichtig, diese Kommunikation einerseits mit der Person, die geht, aber auch in dem Team, auch da klar zu haben, was sind die Gründe, wie geht's weiter, was bedeutet das. Deswegen ist Kommunikation da wieder entscheidend und gleichzeitig auch Struktur. Auch da brauche ich wieder eine Struktur. Was bedeutet das Thema Wissensübergabe, Transfer? Jenny, du hast es angesprochen. Was bedeutet aber auch das Thema, wenn ich jemanden habe, der vielleicht eine Option hatte, irgendwann zurückzukommen, auch das zu kommunizieren, dass ich da immer eine Struktur habe und sage, ich biete das einem oder einer Person mit an, dass man künftig da wieder zusammenkommen kann, wenn sich die Situation geändert hat, wenn vielleicht dann eine Position wieder frei ist. Ihr hattet das vorhin als Beispiel, man möchte sich karrieretechnisch weiterentwickeln, das kann man gerade nicht bieten, man hat da künftig in der Zukunft noch die Chance zusammenzukommen, auch das. Aber auch ganz formale Punkte sind auch total wichtig, das Thema, gibt es vielleicht irgendwelche IT-Zugänge, die muss ich entsprechend sperren und umstrukturieren. Auch solche formalen Punkte sind extrem wichtig beim Thema Offboarding-Prozess, um einfach ganzheitlich daran zu denken. Aber im Kern zusammengefasst, um auf deine Frage zu beantworten, Klaus, auch da Struktur und Kommunikation sind extrem wichtig und helfen mir als Praxis, als Unternehmen weiter für die ganze Organisation, aber auch für jeden Einzelnen im Team, plus für die Person, die halt auch geht und das in Erinnerung hält, wie war eigentlich auch der Abgang, wie war eben der letzte Tag, wie war die Verabschiedung. Auch das kann sehr gut funktionieren, sodass das positiv im negativen Fall auch positiv behaftet bleibt und einfach da wieder ja, für einen guten Aufhänger für die Zukunft.
Dann habe ich einen Tipp an alle, die zugehört haben. Hört euch unseren Podcast mal in Ruhe an. Vielleicht könnt ihr sogar, ich glaube, bei Apple kann man das Transkript kopieren, eventuell. Und dann gleicht ihr das mal ab mit eurem QM. Und schaut mal, weil alles, was ihr mir gerade erzählt habt, ist für mich Qualitätsmanagement. Das gehört da einfach rein. Ja, und wenn das da drin steht, IT-Zugänge und das, ich rede nicht von dieser Beziehungsebene, ja, aber all diese strukturellen Themen, diese Prozessthemen, die so klar sind, die eigentlich auch immer gleich sind, schaut mal, ob die in eurem QM drin sind und wenn nicht, dann redet ihr mit eurer QM-Beauftragten oder mit Jenny oder mit Steffi oder mit Moni oder mit wem auch immer und dann macht ihr das vernünftig. Ihr Lieben, wir könnten Stunden, ich weiß, aber ich weiß auch, mindestens zwei von uns müssen gleich auf die Autobahn. So, eine zeigt es gerade durch ihre tanzenden Bewegungen,
dass die gemeint ist.
Ich danke euch, ihr Lieben, auch wieder heute für deutlich mehr als 90 Minuten eurer Zeit. Vielen lieben Dank, dass ihr an diesem Sonntag uns zugehört habt. Danke an euch, ihr Lieben, Jenny, Alex, Steffi und Moni, für eure wertvollen Beiträge und eure Erfahrungen aus der täglichen, ne? Was hast du denn da schon wieder? Dream Team, jawohl, Dream Team. Alex. So, ich kann sagen, das Dream Team trifft sich wieder am 27. Juli. Das heißt, am 27. Juli werden wir die nächste Folge produzieren. Diese Podcast-Folge werdet ihr an einem Sonntag sehr wahrscheinlich das erste Mal hören, nämlich einen Sonntag, nachdem wir sie aufgezeichnet haben. Diese Verwirrung ist oft groß. Ja, es ist halt so. Ne? Wir zeichnen auf, eine Woche später kommt der Podcast, noch eine Woche später das YouTube-Video und wenn dann alles passt, sind wir zwei Wochen später schon wieder da. Und wenn das alles funktioniert und das Internet mitspielt, dann auch immer alle zu sehen und auch auf LinkedIn zu sehen. Also, im Namen von uns allen sage ich jetzt nochmal euch allen vielen lieben Dank und natürlich danke an das Team der Podcast-Liebe für eure Produktion dieses technisch und inhaltlich nicht immer einfachen Podcasts. Aber einfach sollen die anderen machen. Tschüss, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, stabil und immer optimistisch. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank. Tschüss.
Hör mal, danke, dass du dabei warst. Danke auch an das Team der Podcast-Liebe für die Produktion. Hat es dir gefallen? Dann schreib uns doch auf LinkedIn und sei gerne wieder dabei. Am 27. Juli um 16 Uhr gehen wir wieder live auf LinkedIn und wenig später gibt es die nächste Folge von Tiefgang und Tacheles. der Podcast nicht nur für die Zahnarztpraxis. Live, unplugged und Hand in Hand mit dem deutschen Zahnarztservice. Tschüss!